Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode Trekkäse. Wir besprechen heute die Folge 209 von Star Trek Picard. Im Englischen heißt sie Hide and Seek, im Deutschen das Versteckspiel. Und mit dabei ist die Brit Marie.
Hallo zusammen.
Und Elle stößt später noch dazu, sobald ihr Computer sich überlegt hat, dass er uns jetzt dann doch wieder mag. Fangen wir mit ein bisschen Housekeeping an, denn nächste Woche geht ja, also wenn man außerhalb von Deutschland wohnt, dieses Strange New Worlds los. Und ja, wir stecken da so ein bisschen in der Zwickmühle, denn was machen wir mit Strange New Worlds? Besprechen wir es, wenn ja, in welchem Rhythmus und vor allem wann? Und da wollen wir eure Meinung jetzt wissen. Denn, Britt, wir hatten uns überlegt, so zweiwöchig wäre eigentlich der Rhythmus, der den meisten von uns am liebsten wäre.
Genau, also wir haben eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, sollen wir es zeitnah besprechen, das heißt quasi jetzt begleiten zur US-Ausstrahlung und oder sollen wir es verschieben und erst dann besprechen, wenn es in Deutschland erhältlich ist und alle gucken können? Also das ist die erste Frage, die wir haben quasi. Und die zweite Frage ist, wenn wir es denn dann zeitnah machen, machen wir es wöchentlich oder machen wir es zweiwöchentlich? Und innerhalb der Gruppe ist die Majorität dafür, es zweiwöchentlich zu machen. Aber da ist grundsätzlich eben auch unsere Frage an euch, was würdet ihr denn bevorzugen? Denn Strange New Worlds hat ja jetzt nun mal den Vorteil im Gegensatz zu Picard oder Discovery oder auch Lower Decks, die wir ja besprochen hatten, dass es mehr oder minder in sich abgeschlossene Episoden sind. Das heißt, man kann da durchaus auch mal zwei Episoden alle zwei Wochen besprechen, ohne dass man zu viel von einem übergeordneten Story-Arc verpassen würde. Das war eigentlich unser Grundgedanke. Aber also wie gesagt, ich werde Umfragen einstellen auf dem Twitter-Kanal, beziehungsweise wahrscheinlich Elle. Und dann, dann könnt ihr uns sagen, was ihr meint. Beziehungsweise ihr könnt uns auch gerne anpingen. Meine DM-Fach ist immer offen, das wisst ihr ja. Oder per E-Mail oder auf unserer Homepage, wie auch immer. Also es würde uns echt interessieren. Denn grundsätzlich möchten wir uns ja eigentlich nach dem richten, was ihr bevorzugt. Wenn sich's machen lässt für uns.
Dann als nächstes, was haben wir denn so geguckt beziehungsweise gespielt? Also ich kenne unter Pacific Rim nur Spiele, glaube ich.
Ja, nein, das ist eine, also ich habe geschaut unter anderem die zweite Staffel von Pacific Rim The Black. Das ist eine Animationsserie, ich glaube ein bisschen auch für Jugendliche, junge Erwachsene gedacht eigentlich und spielt aber im Pacific Rim Universum, was ja ursprünglich ein Film ist. Also ich weiß. Und es gibt dann jetzt aber auch natürlich Computerspiele davon. Und in diesem Universum spielt halt The Black, nämlich in Australien, was ein Teil der Welt ist, den man in den Filmen und in, ich glaube auch in den Computerspielen noch nicht gesehen hat. Und da, wie gesagt, kam jetzt Season 2 und das habe ich mir angeschaut. Es war nett. Es hat, ich sag mal, lose Sci-Fi-Bezüge. Und es ist natürlich wieder eine dystopische Geschichte. Ist vielleicht ganz gut, dass Elle gerade nicht dabei ist. Und das Zweite, was ich geschaut habe, ist die komplette Season 7 ist es von Grace und Frankie, was ja eigentlich nichts mit Sci-Fi zu tun hat, was aber mir gute Laune gemacht hat. Ich mag die komödiantische Serie mit Jane Fonda und Lily Tomlin sehr, sehr gerne. Und Martin Sheen und Sam Waterstone spielen auch mit, also kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Wer Bock hat, 7 Staffeln, könnt ihr euch angucken. Und du?
Ja, ich habe mein Marvel Cinematic Universe Watch unterbrochen.
Beziehungsweise das Schöne ist, du kannst ja auch einfach Sachen überspringen.
Ja, es wird da so, durch Avengers Infinity War habe ich mich durchgequält. Mhm. Bei Endgame war dann Feierabend. Das war einfach zu viel Bullshit für mich.
Na, aber das ist das Marvel-Universum, das ist das Comic-Universum. Die haben halt viele Dinge,
ja,
also, die halt im Comic-Universum funktionieren.
Ja, aber es ist halt so viel, ich beschwere mich ja gerne oft bei Star Trek über Plot Convenience. Aber Avengers Endgame ist, ist einfach too much für mich. Stattdessen habe ich mal wieder ein bisschen auf der NX-01 reingeschaut. Hauptsächlich eigentlich so, okay, gut, ich will irgendwas anderes gucken und habe dann die Folgen Minefield und Deadstop 203 und 204 noch geschaut und sonst war auch für nix Zeit, außer der wöchentlichen Übertragung des Tanzsportvereins Köln-Ossendorf.
Ja, den habe ich auch geguckt. Also ich glaube, Enterprise ist ja echt so ein ungeliebtes Stiefkind meinerseits. Ich erinnere mich da tatsächlich an viele Plotlines überhaupt nicht mehr, weil ich damals so enttäuscht war von der Serie. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nochmal gucken möchte oder gucken würde, dass ich da echt ein anderes Bild von hätte. Denn ich habe vieles sehr negativ in Erinnerung und ich glaube, es ist aber viel negativer in Erinnerung, als es in Wirklichkeit ist. Das heißt, der Enterprise Rewatch steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Aber als erstes kommt jetzt natürlich erstmal der Strange New Worlds Watch. Der steht erstmal als nächster Punkt für mich an.
Das Problem bei Enterprise ist, die ersten zwei Staffeln waren ihrer Zeit hinterher und die dritte und vierte waren in ihrer Zeit unheimlich weit voraus.
Okay.
Und ja, also Enterprise ist wesentlich besser, als viele Kritiker immer sagen.
Oder als ihr Ruf, ja.
Und speziell auch als ihr Ruf, ja, es gibt leider viel zu viele Sexy-Hexy-Episoden, für die halt die Rick Berman-Ära berühmt-berüchtigt ist.
Ja, aber die hatten auch so ganz viele Tropes drinne und auch so ganz viele Storylines, wo ich denke, Fanfiction ist nichts dagegen. Ich meine, irgendwo muss es ja herkommen, ja. Ob wir jetzt M-Preg haben oder so Männer werden schwanger oder irgendwelche anderen komischen Geschichten oder hier auch diese ganzen Liebesdreiecke und whatever. Also ja, naja, gut. Okay.
Und auch viele Sachen, die heute wesentlich mehr in die Waagschale geworfen würden, weil man sie ganz anders betrachtet, was irgendwie Traumata angeht und so weiter, waren damals halt auch schon angelegt und für die damalige Zeit verdammt gut gemacht.
Ja, also das haben wir geschaut, gemacht, getan, gelesen etc. etc.
Wenn ihr jetzt auch sagt, boah geil, Enterprise, möchte ich mal wieder schauen, es gibt einen weiteren Kanal dafür, wo ihr das tun könnt. Denn Paramount ist lustig dabei, Rechte zu verticken. Und Legacy Track, also alles bis Enterprise, gibt es jetzt seit heute, 1. Mai, Datum der Aufnahme, auch bei RTL Plus, dem Streamingdienst von RTL, zum Schauen. Zwar nur die
TV
deutschen.
TV Now, oder?
Genau, das hieß, ja. Formerly known as TV Now, formerly known as RTL Now. Jetzt heißt es RTL Plus. Ist aber immer noch unter TV Now.de verfügbar.
Ich dachte immer RTL Plus, aber der RTL Plus ist doch auch ein Kabelkanal, oder nicht? Oder gibt's nicht mehr?
Genau, RTL Plus war mal ein Sender, der heißt jetzt RTL Up.
Ah, okay.
Wer da nicht mehr durchblickt, dem sei die Medienkur empfohlen.
Weißt du warum? Weil das hat mich total durcheinander gebracht in der ganzen Berichterstattung mit RTL Plus, der Streamingdienst. Und ich so, warum? Ich verstehe es nicht. RTL Plus ist doch ein Sender. Nein, ist es schon lange nicht mehr. Ihr seht, so lange habe ich kein richtiges Fernsehen mehr geguckt.
Nein, es gab zwei verschiedene RTL Plus-Sender. Also es gab das alte RTL Plus. Das ist das, was wir heute unter RTL Television kennen. Das RTL Plus hieß, glaube ich, bis 1992.
So lange.
Ja, also das eigentliche alte RTL. Und dann hat man, ich glaube 2014 oder wann das war, hat man einen digitalen Spatenkanal gestartet, wo man viel alte Archivware, die man noch so rumliegen hatte, wieder ausgestrahlt hat. Und den hat man RTL Plus genannt. Und den hat man dann umbenannt zu RTL Up. Und dann 2-3 Monate später ist dann halt aus TV Now jetzt RTL Plus geworden. Weil jeder Streamingdienst muss ja ein Plus heutzutage.
Aber weißt du, warum das auch verwirrend ist? Weil wenn du nämlich auf Vox gehst oder auf Sat.1, die hängen ja alle irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen. Also ich glaube auf Vox zumindest. Und gehst dann in die Streamingdienste auf der Vox-Seite, dann landest du bei Streamingdienst bei TV Now, aber es ist, glaube ich, die gleiche Plattform wie die RTL Plus Plattform. Sie heißt nur noch TV Now. Also sehr verwirrend alles.
Ja, also oftmals steht überall noch TV Now. Die Domain ist auch immer noch tvnow.de, aber ja. das ist alles RTL Plus. Also RTL, okay. Vox, RTL 2, das läuft alles in RTL Plus rein. NTV übrigens auch.
Also das Wichtige ist ja eigentlich jetzt nur, Star Trek kommt also jetzt, oder kann man jetzt auf RTL anschauen. Und da war unsere erste Frage natürlich auch, aber in welcher Sprache? Denn viele von uns gucken das ja im Original, aber man man muss auch sagen, viele schauen es auf Deutsch. Und ich bin davon ausgegangen, wir haben es nur auf Deutsch. Aber du hast gesagt, du hattest gesehen, dass wenn man es in der App bucht, man auch die OV-Version kriegen kann.
Genau, ist alles ein bisschen kompliziert. Also, es gab mal noch zu TV-Now-Zeiten ein Paket, das hieß Premium Plus. Das enthielt damals auch Originalversionen.
Aber hat man da nur Streamingdienste bekommen oder hat man da auch Kabelkanäle für gekriegt?
Nee, da, also in Originalversion innerhalb des normalen TV Now RTL Plus Angebots. Also du kriegst die linearen Sender, kannst im Livestream gucken, plus halt das, was sie an Streaming-Datenbank haben. Und für manche Sachen gab es da dann auch Originalversionen. Die waren ganz früher mal im normalen TVNOW-Paket mit drin, für ein paar ausgewählt. Also CSI gab es früher mal im OV. Ich habe nämlich CSI Miami im OV auf TVNOW geguckt damals.
Also Originalversionen, falls ihr nicht wisst, was OV bedeutet, ja.
Genau. Mhm. Dann ist das in das Premium-Plus-Paket gewandert. Und das gibt's heutzutage nicht mehr. Und auf der Webseite gibt es jetzt nur noch ein Paket, das heißt Premium Duo. Das kostet genauso viel wie damals das Premium Plus Paket. Aber im Premium Duo Paket steht nichts mehr von OV. Man kann es auch auf der Webseite nicht auswählen. Und es ist lediglich in der App, taucht es noch auf. Ja, hier Originalversion beim höheren Paket. Aber ich vermute einfach, die haben es schlicht und ergreifend vergessen, aus der App rauszupatchen.
Also das bedeutet, wenn ich jetzt heute sage, Mensch, ich brauche kein Netflix mehr, kein Amazon, kein gar nichts mehr, ich hole mir jetzt eigentlich nur das RTL-Paket, damit ich Legacy Track gucken kann.
Dann
was hole ich mir dann am besten?
Dann holst du dir das normale Paket für 4,99. Das ist auch oftmals schon mit drin, das kann man auch bei Sky buchen, das kann man bei Magenta TV buchen und wo nicht noch überall. Und das enthält nur die deutsche Synchro.
So, und wenn ich jetzt aber sage, super Idee, aber ich hätte gerne das Original, was buche ich dann?
Dann bist du bei Netflix unterwegs.
Okay, dann wechsle ich komplett den Sender. Okay, und es gab viele, die sich sehr darüber aufgeregt haben und gesagt haben, ja, aber da habe ich keine Originalversion und alles scheiße und so. Aber ich finde, man darf dabei halt nicht vergessen.
Die Leute sind nicht Zielgruppe von diesem
Streaming. Richtig, man darf dabei nicht vergessen, das ist nämlich das, was ich sagen möchte, man darf dabei zwei, drei Sachen nicht vergessen. Erstens, ja, auch ich schaue es im Original, aber es gibt sehr, sehr viele, die es nur auf Deutsch gucken oder die eine deutsche Synchro brauchen.
Ich als Native-Speaker-Person, Mensch, die also sagt, ja, ich guck mal, meide deutsche Synchros und möchte die Sachen im Original sehen, weil das halt auch in meiner, eigentlich ja, gut, einer meiner beiden Muttersprachen, aber halt Englisch, da bestehe ich einfach drauf, ich möchte die Sachen im Original sehen. Aus vielen verschiedenen, auch kulturellen Gründen für mich, einfach weil das ist in der Sprache produziert werden, will ich sehen. Und ich weiß, es gibt viele andere Leute, die das so sehen. Nicht nur Leute mit Englisch als Muttersprache, sondern auch Leute, die die Sprache lernen wollen und einfach die Sache im Original, wie es gemacht, getextet und so weiter ist, sehen wollen. Und dafür ist es, falls eben RTL hingegangen wäre und gesagt, ja, jetzt machen wir das nur noch exklusiv bei uns, wäre das ein Riesenmanko, weil für die Leute, die eben das im Original sehen wollen, gäbe es keinen legalen Weg. Und ich weiß halt, mittlerweile fast über 10 Jahre, es wird langsam besser natürlich, ist, wenn eins was streamen will, im Original sehen will, dann ist es nur auf Deutsch verfügbar und dann Kundendienst und dann kommt der übliche Satz, wir sind aber in Deutschland, deswegen ist es doch auf Deutsch. Ja, genau, schön, das hilft mir weiter, das hilft mir nur weiter, den Dienst dann nicht mehr nutzen zu wollen und damit halt auch das Geld flöten geht. Und wenn ich halt dran denke, wie in anderen Ländern in schon 80er, 70er Jahre, zum Beispiel in den Niederlanden, Filme im Original mit Untertitel kamen und es einfach so selbstverständlich war, Dinge im Original zu sehen, fühlt sich das halt, ja, von verschränkten Gründen und kein Bock irgendwie Mehrwert zu schaffen als irgendwie bis zur Nasenspitze. Und das ist eine Sache, warum ich diese News mit RTL noch mit sehr viel Skepsis sehe und hoffe, dass es also für die Nische dann da ist, okay, da zahlt halt, hat halt RTL das nur auf Deutsch da, für ein bestimmtes Nischenpublikum Aber dann eben für die Leute, die mehr wollen, dass auf Netflix noch da ist, bis eben ein Paramount Plus kommt in Deutschland. Damit könnte ich noch leben.
Genau, also auf Netflix, ich habe heute 1. Mai auch Star Trek auf Netflix geguckt. Es ist problemlos noch verfügbar. Es hat kein nur noch verfügbar bis Sticker. Also da ist alles beim Alten und man darf auch nicht vergessen, bei all dieser Diskussion um Originalversion und Synchro, die Leute, die die Originalversion wollen, das wir sind die Nische eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist nämlich eigentlich andersrum. Ja.
Ja, aber dennoch sage ich mal, es ist ja nicht nur wir, sondern es sind einfach auch Leute, die, ja gut, Leute, die vielleicht auch kein Deutsch können, Leute, die hier gerade da sind, Leute, die, warum auch immer, das halt im Original wenigstens sehen oder halt, warum Untertitel gemacht werden, wozu es auch Bildbeschreibungen gibt. Und andere Hilfen für zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderung oder Hörbehinderung. Und die sind auch eine Nische in Anführungszeichen. Und es ist einfach etwas, was einfach unter Barrierefreiheit laufen muss. Ob es jetzt sprachliche ist, sei es ob hören oder sehen bei manchen Menschen nicht möglich ist oder einfach aufgrund Sprachvarianten, also verschiedenen
Gut, aber
Sprachen eben.
andersrum wird ja ein Schuh draus. Also ich meine, es gibt genauso gut auch Leute, die können einfach kein Englisch. Die brauchen dann
Na
eine deutsche
eben,
Synchro.
natürlich,
Ja,
natürlich. Die
aber
sollte sowieso immer da sein, aber sie sollte nicht, es sollte halt nicht das Einzige sein, diese Friss- oder Stirb-Mentalität darf halt nicht sein.
ja,
Also wenn
das Problem, was ich beispielsweise mit dem aktuellen Bond-Film habe. Ich würde gerne den aktuellen Bond angucken. Ich muss den nicht auf einer physischen Disk besitzen,
ja.
aber ich werde ihn mir auf einer physischen Disk bestellen, weil ich möchte den nicht auf Deutsch gucken. Und
Du,
ich
ich hab
kann
dir auch
ihn
völlig in Ordnung.
nirgends
Kannst du?
kaufen.
Doch, doch, YouTube.
Bei
Den
YouTube gibt
neuen Bond gibt's auf YouTube, habe ich mit meiner Mutter zusammen geguckt. Es gab Mieten oder Kaufen und es war auf Englisch. Und YouTube war länger auch dabei. Da erinnere ich mich auch. Kundendienst, da wollte ich ja, bevor Star Trek Picard anfing, habe ich bestimmt hier ja auch erzählt damals. Damals erste Staffel, dass ich mir halt noch mal Nemesis angeguckt habe. Dachte ich, oh, bieten sie auf YouTube an, gucke ich, alles ist bei mir auf Englisch eingestellt. Habe ich nicht dran gedacht. Dann kam das plötzlich auf Deutsch. Habe ich mich vom Kundendienst gemeldet und gesagt, so, nee, ich kann das nicht. Ich möchte das, Sie sehen ja meine Einstellung, das ist auf Englisch. Ich habe diese Kundendienstgespräche auch auf Englisch geführt, wo halt auch völlig klar war, ich möchte es gern auf Englisch. Und dann eben dieser Satz war, aber es ist doch in Deutschland, da muss es auf Deutsch sein, ohne weitere andere Varianten, obwohl YouTube das, ja, egal. Mittlerweile hat YouTube diesen Fehler wohl, fangen sie mindestens an, das anders zu machen. Und der neue Bond war auf Englisch verfügbar aus Deutschland.
Also,
Das
wer jetzt.
ist gut zu wissen, weil lustigerweise im iTunes Store, er sagt mir, ach guck mal, diese ganzen tollen, lustigen Audiospuren hätten wir. Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, was nicht noch alles. Und sie verkaufen dir ausschließlich Deutsch. Denk mir so,
Ja.
schön, dass du antiest, was du sonst noch so alles hast.
Ja, das ist, eine Freundin von mir hat Disco vierte Staffel auf iTunes gekauft und war höchst unzufrieden, dass es nur die auf Deutsch gab. Und ich sagte, ja, Amazon gab es zwar noch Probleme, aber das haben sie behoben.
So, also wenn jetzt einer völlig verwirrt ist und gar nicht mehr weiß, Panel Discovery hat einen Service-Thread auf Twitter eingestellt, den ich ganz nett fand. Da haben sie komplett zusammengefasst, welche Serie man wo auf welchen Kanälen streamen und oder kaufen kann. Wenn ihr also da völlig verwirrt seid, wir verlinken das einfach in den Shownotes und dann könnt ihr da nochmal reingucken.
Genau, also für den Fall, dass ihr das irgendwann in der Zukunft nachhört, Stand 1. Mai 2022.
Genau.
Your mileage may vary. Wo wir gerade uns am Auskotzen über Streaming-Dienste sind, machen wir doch direkt mal weiter und prügeln ein bisschen auf Netflix ein. Ich habe ja des Öfteren mal ein bisschen von Space Force geschwärmt hier, diese Space-Sitcom von Netflix, die halt so ein
Ach,
bisschen
die stellen das ein,
die
wie immer.
Trump-Administration so ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja, wird nach Staffel 2 eingestampft. Typisch Netflix, warum erwähne ich es? Weil halt auch Tony Newsom die unsere Werte, Ensign Mariner, spricht ja da auch mitspielt. Dann war unser vielseitiger Disco-Klingone bei Anson Mount im Podcast zu Gast. Britt?
Ich musste gerade überlegen, von wem redet er jetzt gerade? Weil ich
Kenneth Mitchell.
Ja, genau, weil mich hat's aus unserem Dokument rausgeschmissen, deswegen konnte ich gerade nicht folgen. Ja, Kenneth Mitchell war im The Wall Podcast zu Gast, The Well Podcast zu Gast, das ist der persönliche Podcast von Anson Mount, und ich möchte die Folge weiterempfehlen. Ich fand die sehr, sehr herzerwärmend, weil Kenneth Mitchell da generell nochmal ein bisschen drüber gesprochen hat. Also ich meine, sein Leben ist halt auch endlich, so schrecklich das ist. Er hat halt ALS und hat eine relativ negative Aussicht, in Aussicht gestellt bekommen, und die beiden haben sich halt so ein bisschen drüber unterhalten. Er war jetzt ja auf der Star Trek Kreuzfahrt nochmal mit dabei, und darüber haben sie sich unterhalten, und dann aber auch natürlich so ein bisschen über Star Trek an sich und wie das eben für Kenneth Mitchell auch war, zu arbeiten mit ALS, aber auch in der Star Trek Familie eben willkommen geheißen worden zu sein und eben arbeiten zu können aufgrund der Einschränkung, die er halt auch hat. Und dann ging es auch noch ein bisschen um Anson Mounts Pike, weil der ja quasi auch, da wurden auch Parallelen gezogen, weiß, dass seine Zukunft an einer bestimmten Stelle halt eben irgendwie enden wird. Wenn man Discovery gesehen hat, weiß man, wovon wir hier reden. Und da haben sie sich so ein bisschen über das Leben an sich unterhalten und wie das so ist mit Krankheit und solchen Dingen. Und das fand ich eine sehr rührende Episode, deswegen wollte ich die empfehlen.
Dann auch eine traurige Nachricht. Harold Livingston, einer der Screenwriter von Star Trek The Motion Picture, ist verstorben. Und ansonsten eine positive Note zum Ende des allgemeinen News-Teil. Liver Burton hat ein paar Auszeichnungen bekommen. Er hat zum einen den NAB Insight Award verliehen bekommen und einen Lifetime Emmy für seine Arbeit bei Reading Rainbow.
Genau, also den Emmy wird er noch kriegen, aber Lifetime Achievement Award ist natürlich immer eine schöne Geschichte. Und ein bisschen wird dann auch Star Trek mitgelobt sozusagen. Wir nehmen das mit.
Am 12. Juli gibt's dann endlich was auf gepresstem Plastik. Die zweite Staffel von Lower Decks erscheint auf Blu-ray in den USA. Wird diesmal entgegen der letzten Staffel keine Steelbook-Variante enthalten. Also wer so auf die Sammler-Steelbooks halt irgendwie aus ist, gibt's dann diesmal nicht. Deutscher Veröffentlichungstermin dürfte dann ja nicht viel nach dem US-Termin sein. Sobald wir da was Neues wissen, melden wir uns da, vermelden wir es dann auch wieder und setzen euch die entsprechenden Links. Wir haben es im Housekeeping schon kurz angesprochen. Strange New Worlds steht vor der Tür, und StarTrek.com hat die Opening Credits für Strange New Worlds rausgehauen. Und ja, es ist grafisch sehr opulent.
Und wir haben auch die neue Musik dann ja gleich zu hören bekommen. Also das war ja auch was immer sehr, sehr spannend ist. Es ist so eine Art Variante des Originals, also leicht abgeändert. Genau. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich es finde. Bei der Musik muss ich mich immer gewöhnen, grundsätzlich. Es gab nur eine Serie, bei der ich mich wirklich nicht dran gewöhnen musste, und das war Voyager. Das war die einzige Serie, bei der mir die Musik gleich am Anfang komplett beim ersten Hören gefallen hat. Alle anderen Serien musste ich mir erst schön hören. Aber ich fand die Opening Credits sehr toll, und ich war sehr, also ich weiß nicht, ob ich diese Woche einfach nur nah am Wasser gebaut war. Ich war sehr gerührt von den Opening Credits. Ich war sehr gerührt von dem Gespräch mit Kenneth Mitchell. Ich war sehr gerührt von dem Gespräch im Ready Room zwischen Will Wheaton und den Schauspielern von Elnor und Ruffy. Und ach, die ganze Woche war ich irgendwie gerührt. Ja, es war.
Also als ich die Opening Credits von Stranger Worlds gesehen habe, dachte ich mir so, ja, grafisch opulent, der klassische Space the Final Frontier, bla bla bla, unten drunter, wie wir es halt von TNG halt auch gekannt haben.
Anson Mount hat es übrigens eingesprochen, hat er auch ein bisschen drüber erzählt, war sehr süß.
Allerdings, die Kollegen von Trekcore haben den Vogel abgeschossen, weil man hat ja ein bisschen gewitzelt, auch im Ready Room. Ja, das ist ja der längste Pickup, den es jemals gab in der Star Trek-Historie. Es war eine Long Road, und Trekcore hat halt gedacht, ach komm.
55 Jahre, genau.
Und bei Trekcore hat er sich gedacht, ach komm, wir haben doch noch dieses Faith of the Heart von Enterprise im Archiv liegen. Legen wir das doch mal da drauf, und es passt erschreckend gut.
Was ich grundsätzlich mal sagen möchte, aber ich denke, da werden wir vielleicht auch noch genauer drüber sprechen, wenn wir tatsächlich über Strange New Worlds sprechen. Was ich sehr, sehr toll finde, und das sieht man halt jetzt in den 1000 Trailern und Teasern. Es sind ja zusätzlich zu den Opening Credits haben wir jetzt ja auch neue Teaser noch gekriegt und Interviews und Fotos, das kam ja jetzt alles Mögliche. Noch zusätzlich dazu, also die hauen jetzt, die schießen aus allen Kanonen sozusagen. Und was ich aber sehr, sehr schön finde, was mir sehr gut gefällt, von allem, was ich bisher jetzt gesehen, gehört und weiter gesehen habe, dass sie es super hinbekommen haben, sowohl bei den Schauspielern als auch generell bei der ganzen Optik, was die Credits jetzt angeht, die Opening Credits oder auch die Enterprise oder auch die Einrichtungen, die Krankenstation, die Brücke und was nicht alles, eine Optik hinzubekommen, ein Design hinzukriegen, das sich anfühlt wie TOS, aber trotzdem modernen Erwartungen von, also modernen Fernsehzuschauererwartungen gerecht wird. Also es ist eine Art von Retro-Design, finde ich, das wahnsinnig gut diesen TOS-Style aufnimmt, aber trotzdem neu und frisch wirkt. Und das haben sie, finde ich, auch mit den Schauspielern ganz gut hinbekommen. Also der Casting-Prozess war ja auch sehr lang und ausführlich und die haben ja genau geschaut, wen nehmen sie da. Und da muss ich echt mal sagen, Hut ab. Also da freue ich mich, das macht es auch, warum ich mich auch so freue, weil ich das Gefühl habe, das wird irgendwie ernst genommen. Gut, also jetzt war übrigens auch die Premiere vom Strange New Worlds in New York. Und da sind natürlich auch die Stars über den roten Teppich gelaufen. Das macht ja immer sehr viel Spaß. Und es gab erste Kritiken, die alle sehr positiv waren, was mich sehr gefreut hat. Star Trek-Fans sind ja doch recht skeptisch. Und es gab eine Kritik.
Star Trek-Fans sind doch nicht skeptisch. Die Star Trek-Fans?
Was? Meinungen über Star Trek im Internet? Fragezeichen. Aber es gab eine Kritik, wo ich sehr, sehr gelacht habe. Die hatte als Überschrift Anson Mount alleine betreibt mit seinem Charme die komplette Enterprise. Und ich dachte so, okay, also nach dem Motto Anson Mounts Karma und Charme und Ausstrahlung alleine reicht, um die Enterprise voranzutreiben. Und ich so, okay, also der war ja auch dieser Typ von Captain schon in Staffel 2 von Discovery. Also ich weiß genau, was die meinten. Ja, mal gucken.
Ja, also ich sage jetzt was dazu, und zwar nicht aus Griesgrämigkeit, sondern ich muss ehrlich sagen, Anson Mount hat bei mir nie gezündet. Ich fand die Figur Pike immer, sagen wir so, als so eine Art Work-Porn-Hauptdarsteller, um zu zeigen, wie ein Vorgesetzter ein Team gut leitet, gut, aber sein Charisma kam nie bei mir an. Ich fand es eher ein bisschen cringy, aber, jetzt kommt das große Aber, ich freue mich total auf die anderen Charaktere und ich hoffe, dass es eben auch, wie sie ihm versprechen, klassisches Track, dass der Captain da eben nicht zu sehr ständig im Mittelpunkt ist, sondern eben Leute wie Uhura und der Rest. Das wäre fantastisch und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Ein kleiner Spoiler noch, also wir haben es schon mal angesprochen, es wird wahrscheinlich auch so, die Gorn werden auf jeden Fall in der ersten Folge als Aliens kurz vorkommen und, also wir kennen ja bisher nur den Gorn, aber es scheint wohl mehrere zu geben, also ich sage jetzt mal die Gorn und zwei Charaktere werden wohl auch auftauchen, da gab es nämlich einen Spoiler und zwar einmal Admiral Robert April. Den kennt man, wenn man ihn kennt, nur aus der Animated Series, das ist nämlich der allererste Captain der Enterprise, also der spielt, den haben wir so gar nicht so auf dem Schirm, aber der war eben in TAS dabei. Der ist besetzt worden tatsächlich, da ist Adrian Holmes spielt Admiral Robert April. Der wird wohl auf jeden Fall vorkommen in Staffel 1 und dann wird wahrscheinlich noch Anna Shepard vorkommen als Farragut Crew Member und die Farragut ist wohl das Schiff, auf dem Kirk sich befindet, bevor er auf die Enterprise kommt. Das heißt, ja, da sind also zwei massive Spoiler rausgekommen jetzt. Mal gucken.
Am Rande der Premiere ist dann auch Alex Kurtzman ein wenig befragt worden. Natürlich auch von den Kollegen von Trekkor zum Thema internationale Distribution von Strange New Worlds, was ja so ein nett gesagt kleiner, dampfender Haufen Kacke ist gerade. Und da hat er gesagt, ja, er versteht die Frustration der Fans, aber ist halt Paramount Business-Kram und er kann da nichts machen, außer es immer wieder ansprechen, dass das dass das doof ist, aber es liegt halt außerhalb von seiner Gewalt und auch außerhalb von der Gewalt des Casts. Das darf man nie vergessen, dass die jetzt alle immer die Schauspieler böse antwittern, die können am wenigsten dafür.
Ja, und da haben sich auch eine ganze Menge jetzt auf Twitter auch nochmal geäußert und haben gesagt, es tut ihnen echt leid. Viele von denen haben ja auch Verbindungen in nicht amerikanisches Ausland, also Irland und England und was nicht alles, und wissen ja ganz genau, also so nach dem Motto, toll, meine Familie kann halt Star Trek auch nicht gucken. Ja, ist natürlich auch ätzend für die, so verstehe ich auch. Also ich finde es immer sehr niedlich, wie die da mitleiden, aber machen kann da halt keiner was. Das ist ja Corporate Policy.
Kommen wir noch zu Star Trek Picard, denn da gibt's jetzt käuflich oder pseudokäuflich zu erwerben den Original Soundtrack der Staffel 2 von Jeff Russo, und da ist dann halt auch Shadows of the Night von Alison Pill dabei, wenn man es halt nochmal in der kompletten Gänze hören möchte. Entweder könnt ihr es halt kaufen oder Britt, du meintest es, bei Spotify ist es auch drin.
Genau, und diversen anderen Plattformen auch.
In einem Laden oder auf einem Streamingdienst eurer Wahl in eurer Nähe.
So sehr schön formuliert.
Kommen wir noch zum Ready Room. Da waren diese Woche Evan Evangora und Michelle Hurt zu Gast bei Will Wheaton und haben ein bisschen geplaudert über ihre Zeit bei Picard in der zweiten Staffel. Und speziell bei Evan Evangora war es interessant, weil als er mitbekommen hat, dass er stirbt, hat man ihm gleich gesagt, ja, du kommst aber zurück und es wird episch. Und dann hat er so Woche für Woche in den Skripts gedreht, so, bin ich drin? Oh nee.
Ja, genau. Goldsheet, bin ich irgendwo dabei? Sehr schön.
Und dann hat er es nachher bekommen für die Episode, die wir heute besprechen. Und dann ist er da halt zurückgekehrt als das Emergency Command Hologram. Und
Combat Hologram.
Genau, Combat. Ah, ich war noch beim Doktor. Und Michelle Hurt ist so ein bisschen die gute Seele am Set, denn sie verabschiedet halt immer alle Cast-Member, wenn sie halt eine Staffel oder eine Serie halt beenden, weil sie macht den Job schon seit 20 Jahren. Mit manchen ist man befreundet und die sieht man danach auch noch ständig wieder, und manche sieht man halt möglicherweise nie wieder, weil sich die Pfade halt nie kreuzen, und sie ist dann diejenige, die alle Gebühren verabschiedet, ihn halt nochmal dankt, und das ist auch was Will Wheaton halt ja sehr am Herzen gelegen hat.
Ja, er meinte dann, das ist das, was ich Star Trek Family nenne. Also, warum ich immer von Familie spreche. Wobei man dazu ja auch sagen muss, dass die TNG-Crew ja auch ein sehr familiäres Verhältnis hatte. Nicht an jedem Drehset ist es so familiär zugegangen, wie es bei TNG oder auch Discovery zum Beispiel wohl zugeht, ja. Aber ich finde es sehr süß. Und Michael Hurt passt es wohl an. Also, manchmal singt sie Leute raus, manchmal zitiert sie raus, manchmal hält sie eine kleine Rede. Also, es ist schon sehr, sehr goldig.
Die einzige Frage, die ich nur habe, bei dem, wie ich das alles gesehen habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Evan Evangora in der nächsten Staffel nicht dabei ist. Irgendwie hat das so das Gefühl bei mir hinterlassen. Wie ist das bei euch so?
Ja, also ich gehe davon aus, weil Michael Hurt hat ihn ja raus, also
nee, gesprochen, sie macht das auch am Ende jeder Staffel. okay. Also das ist jetzt nicht, also das hat sie auch am Ende von Staffel 1 gemacht, hat sie ja gesagt, das macht sie immer am Ende einer Serie oder auch am Ende einer Staffel. Aber da jetzt Staffel 1, Staffel 2 und 3 aufeinanderfolgend waren, war das so, ja, hinterlässt so ein bisschen ungutes Gefühl bei mir.
Also ich befürchte es auch, und das würde sich auch mit der Story decken, die wir jetzt hier in dieser Folge haben, aber ich denke, das können wir vielleicht dann nachher nochmal kurz besprechen, wenn wir über die Folge selber reden, aber ich befürchte es auch, ja. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück zu Folge 63, und Folge 63 hat uns Nerven, Blut, Schweiß und Tränen gekostet. Ich sag es euch, ihr habt jetzt ja die erste Hälfte mit den News und was wir uns so angeschaut haben schon gehört. Und da waren noch Elle und ich und Marcel zusammen. So, und dann hatten wir ganz starke Probleme mit Studio Link. Und es ließ sich nicht aufnehmen. Also wir hatten ganz, ganz starke Aussetzer. Da haben wir gesagt, okay, wir brechen unsere Aufnahme jetzt hier ab. Das ergibt keinen Sinn. Und haben einen neuen Termin gemacht. Am neuen Termin waren dann nur noch Elle und ich zusammen. Und dann haben wir aufgenommen, die Aufnahme. Und dann hatte ich Probleme mit meinem Computer. Und wir mussten die Aufnahme auch abbrechen. Und da war es schon Mittwoch. Und Freitag kommt ja dann die neue Folge. Da haben wir gesagt, oh, was machen wir jetzt? Gut, dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es jetzt so. Wir haben keinen anderen Termin gefunden, der gepasst hat. Wir nehmen am Sonntag dann einfach die 209 und die 210 zusammen auf. Und jetzt war für diesen Sonntag eine Episode zusammen mit Tau Tau geplant, mit Tanja von unter anderem auch Twitter und Trekipedia etc. Und jetzt ist leider Elle ausgefallen. Der geht's nicht so gut. Die musste die Aufnahme leider absagen, sodass jetzt Tau Tau und ich quasi noch übrig sind. Und Tau Tau ist auch heute mit dabei. Hallo Tau Tau.
Hallo.
Und du warst jetzt ganz, ganz leise, als ich alles erklärt habe. Deswegen also jetzt die Erklärung, warum wir von Marcel, Elle und ich im Gespräch zu Tau Tau und mir rüberwechseln. Denn wir beiden besprechen jetzt einfach die 209 zusammen.
Genau, ich freue mich.
Ja, super. Also du warst ja so lieb und hast dich dann quasi spontan reingefuchst ein bisschen und wir versuchen das jetzt einfach mal. Also, die 209 hieß, haben wir ja schon mal gesagt, Hide and Seek, das Versteckspiel. Um das vielleicht vorweg gerade zusammenzufassen, wir haben im Grunde drei grobe Storylines, nämlich die Truppe, die gemeinsam gegen die Borg kämpft, wobei sich es immer so abspielt, wie es sich in der restlichen Staffel bisher auch abgespielt hat, dass sich wieder kleine Gruppen zusammenfinden, die dann eben einzelne Storylines haben. Wir haben einmal Ruffy und Seven, die gegen Jurati bzw. die Borg Queen kämpfen. Dann haben wir als zweites Picard und Talin, die gegen Dr. Soon kämpfen, der ja sozusagen als Endgegner jetzt hier auftaucht und gleichzeitig aber auch einen Tauchgang in Picards Unterbewusstsein machen, denn da hatten wir auch noch ein bisschen Story übrig, hatten wir auch schon mal erwähnt. Wir fragen uns alle noch, was hinter der verschlossenen Tür liegt, durch die er ja nicht gegangen ist in der Folge, in der es um seine Kindheitserinnerungen ging. Und dann haben wir noch Rios, Ramirez und Ricardo, die eben auch versuchen, bei dem Kampf gegen die Borg zu helfen. Und vor allen Dingen geht es eben darum, dass Rios versucht, Ramirez und Ricardo, also Dr. Ramirez und Ricardo, vor dem Borg zu schützen. Ja, also das sind so die Storylines, die sich durch die Episode ziehen. Vielleicht können wir uns einfach ein bisschen an der Geschichte, so wie die Episode das erzählt, langhangeln. Und zwar ist es so, dass wir quasi den Einstieg auf der La Serena haben, wo sich die Borg jetzt hingebeamt haben und versuchen, das Schiff unter ihre Kontrolle zu bringen, während natürlich Ruffy und die Gang versuchen, eben genau das zu verhindern. Da möchte ich kurz erwähnen, das fand ich nämlich ganz schön, wir haben immer wieder, wenn die Borg ins Spiel kommen, die Farbe grün. Also wenn sie beamen, wird grün gebeamt und an den Waffen haben sie ja diese Zielsucherlichter, die auch in grün sind.
Ja, die erinnern natürlich an die früheren Borg, also früheren, also an die Okulare der Borg, ne?
Richtig. Also, ja. Genau. Ich hatte mich mit Elle kurz drüber unterhalten, die meinte, eigentlich haben die Okulare ja ein rotes Licht, aber dieses Grün generell irgendwie, das ist für mich so die Signalfarbe für die Borg. Also der Kubus ist ja auch immer mit so grünen Lichtern durchzogen und so. Also das hat mir ganz gut gefallen, dass das sozusagen so ein bisschen die Borg imitiert, wie wir sie kennen. Wie so ein pavlovlicher Reflex. Ich sehe grünes Licht und denke, ah, irgendwo sind die Borg. Naja, also Agnes kommt aufs Schiff und möchte eben das Schiff unter ihre Kontrolle bringen und stellt dann aber dummerweise fest, dass Jurati, die ja auch noch in der Borg Queen drin ist oder umgekehrt die Borg Queen in Jurati, ja immer noch gegen sie arbeitet. Sie hat nämlich den Zugang zu den Kontrollen des Schiffes, ja wie sagt man, verschlüsselt, also die Borg genau. Kommt nicht rein.
Ja.
Und hat quasi einen Schlüssel hergestellt, nämlich ein Hologramm, das sozusagen das der Schlüssel ist. Und dieses Hologramm ist Elnor. Ja, Elnor taucht wieder auf. Und toll, oder? Also ich habe mich gefreut.
Ja, ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Also sie hat, also die Borg Queen hat ja jetzt gerade sich des Körpers von Jurati ermächtigt, ne? Und Jurati kann noch agieren, ohne dass die Borg Queen das wirklich mitbekommt. Also sie sind sich ja schon die ganze Zeit sehr ebenbürtig, ne? Mhm. Und dadurch, dass das Schiff ja quasi in Anführungszeichen wie assimiliert wurde, also natürlich nicht komplett, aber sie hat ja den Computer irgendwie infiltriert, war es möglich eben da von der aus aus der Ferne Zugriff aufs Schiff zu bekommen und jetzt hier eben auch über die Trägerwelle, mit denen sie normalerweise, also die Borg-Queen, mit ihren Drohnen kommuniziert, jetzt hier eben auch mit dem Computer so in Interaktion zu gehen, um das eben zu initiieren, also um das System für sie zu sperren und diesen Verschlüsselungscode sich nicht selbst zu merken, weil da war er ja denkbar ungünstig aufgehoben, und ihn dann eben in das Hologramm von Elnor einzuspeisen. Und die La Serena, das wissen wir aus unserem Universum ja quasi schon, war ja ehemals auch mit sehr vielen holographischen Emittern ausgestattet. Das ist jetzt hier in diesem Universum auch so. Da haben wir eben diese holographischen, jetzt hier zum Beispiel dieses Kampfhologramm, ne? Mhm. Und ich finde das eigentlich ganz logisch, ne? Also, dass es da eben auch so eine parallele, sehr ähnliche Entwicklung in der anderen Zeitlinie dazu gab. Ich weiß, da gab es nämlich so im Fandom so ein bisschen so Irritation. Wie kann denn das sein? Und auch, dass jetzt Elnor jetzt hier mit so einem holographischen Emitter, wie ihn der Holodoktor auf der Voyager hatte, ausgestattet sein kann. Also, ich denke schon, dass eben entsprechende Entwicklungen natürlich nicht genauso stattgefunden haben in dieser anderen Zeitlinie, also in dieser, ja, wie wollen wir sie nennen?
Konföderationszeitlinie, ach, oder?
Genau, wunderbar. Ja. Genau, in dieser Konföderationszeitlinie, genau. Aber dass es da eben auch womöglich eben zum Beispiel diese Zeitreise gab, die dann letzten Endes dazu geführt hat, dass man sich schon im 24. Jahrhundert eben das
den Holo-Emitter aus dem 29. Jahrhundert hatte.
Genau, beziehungsweise er war ja sogar schon im 20. Jahrhundert auf der Erde, ne? Also wer weiß, wie sich das dann in der anderen Zeitlinie ergeben hat. Also ich finde es durchaus nachvollziehbar, dass es da Möglichkeiten gegeben haben kann, ne?
Ja, hier kann man vielleicht gerade nochmal erwähnen, das war nämlich sozusagen mehr oder minder ein Ach so für mich, denn wir sprechen hier von der Voyager-Doppelfolge Futures End 1 und 2, wo eben die Voyager-Crew ja dann in das 20. Jahrhundert zurückreist, und in dieser Folge war es dann so, wenn jemand da genaues wissen will, soll er sich sie anschauen, aber in dieser Folge war es am Ende so, dass eben der Holodoc seinen mobilen Emitter bekommen hat, Holo-Emitter, mit dem er ja dann auch eben das Holodeck und verlassen konnte, oder in dem Fall, in seinem Fall die Krankenstation. Und das ist eben Technik aus dem 29. Jahrhundert. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung, dass das die Folge war. Ich habe die Folge eigentlich nur gesehen, weil es darum ging, dass die Crew eben im 20. Jahrhundert war und ich mir die Folgen anschauen wollte, die eben parallel so ähnlich sind wie jetzt die PK-Staffel, um mich so ein bisschen drauf vorzubereiten. Und dann hatte er plötzlich diesen Holometer und ich so, ach siehst du, das war die Folge, weil ich hatte das echt wieder vergessen.
Und jetzt muss man hier natürlich sehen, dass, also das ist ja eben auch passiert. Also ne, das liegt ja in der Vergangenheit. Das ist ja im 20. Jahrhundert passiert. Und dann gab es aber nicht die Reise der Voyager, zumindest nicht so, wie wir sie kennen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise gab es womöglich irgendwie einen Zeitsprung, wo sich dann jemand eben des Holo-Emitters habhaft wurde. Ne? Aber auf irgendeine Art und Weise ist er jetzt hier eben im 24. Jahrhundert gelandet. Ja. Also entweder natürlich, weil er eben weitergetragen wurde oder weil er durch einen weiteren Zeitsprung dann dahin gekommen ist. Also ne, das, weil ich weiß, also gerade dieser Holo Mitter, der hat jetzt irgendwie wieder Gemüter erregt und
ach, siehst du, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Wenn man sich das anschaut, also natürlich, ne, das ist ja passiert. Das war, wann war das? Wann sind die gelandet? 96?
Ja,
oder
genau.
Ja, und das ist natürlich passiert. Nur, wie es mit dem Emitter weitergegangen ist, ob er nochmal eine Zeitreise gemacht hat ins 24. Jahrhundert oder, das ist natürlich jetzt hier nicht erzählt, ne, aber prinzipiell existiert er schon.
Siehst du, soweit habe ich gar nicht gedacht. Also mir hat es schon gereicht. Die haben ja gesagt, die La Serena ist in der Lage, von allen Leuten, die das Schiff betreten, ein Hologramm zu erstellen. Und das hat ja Elnor getan. Also da waren dann quasi die Daten gespeichert. Und dass er dann diesen Holometer hat, das habe ich überhaupt gar nicht angezweifelt. Ich habe gedacht, so ähnlich wie du wahrscheinlich auch, ach ja, das wird eine ähnliche Entwicklung gewesen sein, wie eben auch in der anderen Timeline, genau. Und was ich tatsächlich aber erwartet habe, als ich diesen Emitter gesehen habe, habe ich wirklich kurz gedacht, oh, vielleicht behalten wir jetzt einfach Hologramm Elnor. Also, weil ich hatte ja gehofft, dass Elnor irgendwie zurückkommt. Und dann kam er ja irgendwie nicht zurück. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann wirklich zurückkommt, wurde immer weniger. Und ich dachte so, oh, okay, verdammt. Und dann kam das Hologramm und ich dachte, ah, vielleicht behalten wir einfach das Hologramm. Und das war ja dann auch nicht der Fall. Aber was uns das Hologramm gegeben hat, war ja die schöne Abschiedsszene, die Raffi dann eben mit Elnor noch hatte. Das war auch eine Szene, wo ich echt gesagt habe, die brauche ich, die habe ich auch nochmal gebraucht.
Ja, und Raffi hat die hat die vor allem auch gebraucht, ne? Und da ist natürlich die Frage, okay, das Schiff hat dann die Personen abgetastet und gespeichert, um dann im Zweifel eben hier sofort ein Hologramm erstellen zu können und wahrscheinlich eben auch genau wie die Person so agiert hat und gesprochen hat. Und ich weiß halt nicht, was mit Erinnerungen ist oder so, ob das nicht irgendwie, sag mal, zusammengerechnet ist oder was in den Datenbanken oder so über die Person zu finden ist. Ich weiß es nicht genau oder ob man davon ausgehen kann, dass wirklich irgendwie Erfahrungen oder Erinnerungen abgetastet wurden, dass jetzt hier dieser Sterbemoment quasi und dieses nochmal dieses Vergeben an Raffi gegeben werden konnte oder ob das nicht letzten Endes eine Interpretation des Hologramms ist, ne?
Ja, wobei ich es eigentlich aber schön fand, dass eben sie sagte, ja, ich weiß, du bist eigentlich nicht das richtige Hologramm und also beziehungsweise du bist eigentlich nicht der richtige Elnor und dann eben aber das Hologramm Elnor meinte, ja, aber ich bin genug Elnor oder es ist genug Elnor von mir in mir, dass ich sagen kann, er hat es schon richtig verstanden und er will sich verabschieden und es tut ihm so leid und so weiter und so fort und ich so, oh mein Gott. Also ja, ich denke, ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr schöne Szene und was ich hier ganz nett fand war, wir haben die schöne Szene mit Ruffy bekommen, aber gleichzeitig hat es natürlich auch einen Sinn gehabt, dass Elnor hier wieder aufgetaucht ist, auch wenn es natürlich ein bisschen für die Fans gemacht war, nämlich eben die Tatsache, dass er der Schlüssel war. Und natürlich die Kampfszenen. Also ich meine, ganz ehrlich, wir nehmen ein Schwert, wir brauchen keine Phaser. Also es ist, hat natürlich schon was, wenn da einer mit einem echten Schwert durch die Gegend rennt. Also ja, war nett gemacht.
Ja, ja. Und also die Art und Weise, wie er halt agiert hat, also dass er sich zum Beispiel versteckt und so weiter, ne? Also er ist ja eben kein Hologramm, wie wird das auf der eigentlichen La Serena aus unserer Zeitlinie kennen, dass über Holo-Emitter einfach so sich im Schiff frei bewegen kann und durch das einfach durchgeschossen werden kann, ne, wie wir das in den ersten Folgen ja auch gesehen haben. Hier trägt er eben diesen Emitter und der Doktor auf der Voyager, wir erinnern uns, war ja durch den Emitter auch ein Stück weit anfällig. Also sobald man den getroffen hat oder ihm abgezogen hat oder so, ne, dann ist er ja eben auch verschwunden oder war vielleicht beschädigt und deswegen muss er natürlich auch sich selbst ein Stück weit schützen und diesen Emitter. Ne, deswegen kann man schon verstehen, warum er in Deckung geht oder so, ne?
Aber er ist ja jetzt auch kein klassisches Hologramm in dem Sinne. Ich meine, wenn wir uns erinnern, in unserer Timeline hatte die La Serena ja 5 Hologramme und das waren spezifisch zugewiesene Hologramme. Also wir hatten ein, was weiß ich, ein Sicherheitshologramm und wir hatten ein Steuerhologramm und ich kriege jetzt die genauen Bezeichnungen nicht mehr zusammen, aber es sind ja keine Standard-Hologramme, sondern das sind ja Hologramme, die sind wirklich mit diesem Schiff sozusagen, also eine Einheit, die sind ja vernetzt damit und die sind sozusagen ein bisschen mehr als das normale Standard-Hologramm. Und genau dieses Hologramm ist ja da auch Elnor reingeschlüpft sozusagen. Also der ist ja quasi das Sicherheitshologramm oder Verteidigungshologramm oder wie auch immer man es nennen möchte. Mhm. Und deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht irgendwie überraschend, dass der einfach ein bisschen mehr ist als ein normales Hologramm. Und ich meine, er ist halt von der Borg-Queen hergestellt worden, beziehungsweise Jurati. Also das ist ja dann schon Technik-Exzellenz sozusagen.
Ja, naja, manche hatten so den Eindruck, er benimmt sich quasi ein bisschen unhologrammig oder ein bisschen ungünstig irgendwie so für die Möglichkeiten, die man ihm so zuschreibt. Also ich denke, man darf nicht vergessen, wie gesagt, er trägt eben den Emitter, ne? Der ist ja eben auch physisch, auf den muss er aufpassen. Mhm. Und ja, also natürlich ist Jurati genial auf eine gewisse Art und Weise, aber sie hat jetzt auch nicht die Möglichkeit gehabt, da irgendwie eine Woche drüber zu brüten oder so, ne?
Ja, 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 ja. Das ist eben das, was auf dem Schiff vor sich geht. Und dann ist es natürlich so, okay, also Ruffy und Seven beschließen dann tatsächlich, die Verschlüsselung zu öffnen. Also Elnor gibt ihnen dann den Code, weil sie eben denken, dass sie entsprechend gegen die Borg-Queen vorgehen können. Aber hier machen wir kurz mal vielleicht einen Pin rein. Wenn wir uns an der Folge entlanghangeln, kämen wir nämlich jetzt zu Picard und Tallinn, die ja auch damit beschäftigt sind, gegen die Borg zu kämpfen. Und gleichzeitig aber diesen Tauchgang in Picards Psyche machen. Und ich meine, interessant ist hier natürlich, dass wir zu sehen bekommen, dass dieses Gewölbe, das wir ja aus der Folge kennen, wo Picard wo wir in Picards Kopf waren, also dieses Verlies, dass das tatsächlich ja ein Gewölbe ist, das sich unter dem Chateau befindet. Mhm. Genau. Ja. Und da sind wir jetzt eben auch, da laufen sie durch. Jetzt tauchen wir aber eben auch gleichzeitig in Picards Psyche ein und finden eben heraus, was die Problematik ist. Also Picard öffnet besagte Tür. Hier auch übrigens sehr interessant das Symbol des Schlüssels. Also wir haben Elnor als Schlüssel. Wir haben Picard, der mit einem wirklichen richtigen Schlüssel die Tür unten, also die Tür zu diesem Verlies oder zu diesem unteren Gewölben öffnet. Und wir haben natürlich aber auch gleichzeitig den symbolischen Schlüssel im Kopf Kopf, der sozusagen diese Tür, hinter der sich die Kindheitserinnerungen befinden, aufschließt. Und da erfahren wir eben, dass die Problematik ist, dass Picards Mutter sich umgebracht hat. Sie hat sich erhängt. Also es war so gewesen, bis zu der Geschichte sind wir ja schon gekommen, dass die Mutter mit Picard eben geflohen ist, weil sie ja psychisch krank war. Wir wissen auch nicht genau, was sie hatte, ob das Verfolgungswahn auch teilweise war oder Wahnvorstellungen in irgendeiner Form. Auf jeden Fall ist sie eben durch diese Geheimgänge mit Picard weggerannt und Picard ist ja hängen geblieben mit seinem Fuß und konnte eben seiner Mutter nicht folgen. Und dann hat der Vater ihn ja gerettet und die Mutter dann eben auch und sie ja eingesperrt in ihrem Zimmer. Tatsächlich wahrscheinlich, um eben die Mutter vor sich selber zu schützen, aber eben auch Picard vor der Mutter, weil er halt nicht weiß genau wahrscheinlich, wie sie reagiert. Zumindest ist es seine Argumentation.
Ja, naja, also Maurice, eben Picard, also Jean-Luc Picards Vater, sagt ja klar, dass sie keine Hilfe annehmen wollen würde. Ne? Es ist ja natürlich wichtig eben, dass Patienten oder Patientinnen eben auch die Hilfe annehmen. Und jetzt hier offenbar ist das nicht der Fall. Ne? Man weiß natürlich nicht, wie lange war diese Situation mit dem, dass er sie eingeschlossen hat. War das regelmäßig oder jetzt hier in diesem Fall, ne, diese Erinnerungsszenen sind ja manchmal auch ganz schöne Fetzen, also ne, so ein bisschen entrückt und ohne, also nicht ohne Kontext, aber man kann sie so schlecht irgendwie zeitlich einordnen. Ganz am Anfang war er wohl noch sehr klein, mal in einer dieser Szenen, als sie ins Chateau eingezogen sind und dann hat es sich entwickelt, dann wurde er ja offenbar ein paar Jahre älter in der Zeit, die wir da so mitbekommen, ja.
Ja, man darf halt wirklich nicht vergessen, Picard, also das Ganze wird uns ja durch die Augen von Picard erzählt und Picard ist ein unzuverlässiger Erzähler. Seine Kindheitserinnerung wird wiedergegeben und ich meine, wir wissen ja, Erinnerungen sind unzuverlässig und da kommt auch so viel zusammen. Da sind Erinnerungen, da sind Vorstellungen. Ich meine, der Mann ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie alt ist der in Picard Season 2? Also über 80 auf jeden Fall, oder?
Ja,
also mich jetzt es auf liegen Fuß. Es liegen viele, es liegen über 70 Jahre, würde ich jetzt mal sagen, zwischen diesen Erinnerungen und eben dem Picard, den wir jetzt haben.
Ja, ja.
Also es sind definitiv 70 Jahre mindestens. Und da kann man sich halt einfach, man kann sich nicht drauf verlassen. Es sind die Kinderaugen, durch die das Ganze gesehen wird.
Und vor allem auch verschüttete Erinnerungen, ne, die jetzt mal wieder so auch hochkommen. Es scheint ja nicht so, als ob er sich da jemals groß mit auseinandergesetzt hat. Das ist alles sehr unreflektiert. Das ist aus der kindlichen Perspektive gespeichert. Und wir hatten ja jetzt auch jüngst erst quasi diesen Aha-Moment bei ihm erlebt, dass er festgestellt hat, ach so, deswegen hat er Mama eingesperrt. Ne?
Also ja, ja.
Das, dieser Erkenntnismoment, der ist ihm ja auch erst jüngst gekommen. Ne? Das, mit all diesen Themen hat er sich gar nicht auseinandergesetzt.
Ja, und jetzt wird aber auch, warum er sich damit nicht auseinandergesetzt hat, weil eben das Endergebnis ist, dass seine Mutter sich erhängt hat und er hat halt eben als kleiner Junge seine Mutter gefunden und gibt sich daran die Schuld, vor allen Dingen auch deswegen, weil er die Tür zum Zimmer seiner Mutter geöffnet hat, denn seine Mutter hat durch die Tür eben ihn darum gebeten, sie rauszulassen und ich meine, er ist ein kleiner Junge, man kann ihm da definitiv nicht die Schuld geben, aber er gibt sich selbst eben die Schuld und er hat dann die Tür geöffnet und die Mutter hat wohl noch einen Teil des Abends mit ihm verbracht und hat dann aber, als er schlief, ist sie wieder zurück in ihr Zimmer und hat sich dann erhängt und er hat sie halt gefunden. Und dass das traumatisch ist, also und ja, das ist natürlich klar.
Ja, im Wintergarten, meine ich, hätte sie sich erhängt, ne? Also er ist in ihr Bett mitgegangen, sie hatten dort eine Weile zusammen gelegen und sie muss dann, währenddem er geschlafen hat, ja, aufgestanden sein und in den Wintergarten gegangen.
Genau, und hat sich dann da eben, wie gesagt, erhängt und das ist halt natürlich auch, also die Szene ist halt auch so, er kommt halt rein und man sieht halt die Füße baumeln, ja. Und das ist auch eine Szene, wo es im Fandom auch zu sehr viel Diskussion kam, weil es da eben hieß, hätte man vielleicht für just diese Szene nochmal eine extra Warnung am Anfang der Episode haben sollen, weil es wohl einige Fans gab, die das getriggert hat, also wenn es um Suizid und eben diese explizite Darstellung auch ging. Man muss hier ja sagen, also Amazon hat ja immer diese, ich sag jetzt mal, Standardwarnung am Anfang der Folgen gehabt, tatsächlich für diese Staffel, wo es eben hieß, ja, also es können vorkommen Gewalt, Rauchen, Trinken etc. Das heißt, offiziell hat Amazon sein Soll erfüllt, ja, und hat eine Warnung rausgegeben. Ich muss sagen, mich persönlich hat es nicht getriggert, also ich fand es jetzt natürlich keine schöne Szene, aber es war nicht so, dass mich das emotional oder, nicht emotional, aber dass mich das irgendwie extra angegangen hätte. Ich kann aber durchaus nachvollziehen, dass Leute da sagen, also sie hätten da gerne Warnung, auch wenn es natürlich die Story spoilert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig.
Ich weiß auch nicht, also ich kann das jetzt nachempfinden oder verstehen, dass Menschen das getriggert hat. Mich hat das nicht. Wir waren ja auch schon so ein bisschen, ich sag mal, vorbereitet, ne, dass da irgendwie einiges noch passieren kann. Und gerade du hattest ja auch immer wieder gemutmaßt, ob es nicht irgendwie auch dazu kommt, dass die Mutter stirbt, dass sie sich vielleicht auch was antut oder wie auch immer. Ja, schwer zu sagen. Also ich muss sagen, diese Warnungen am Anfang, die sind manchmal so schnell weg, dass ich gar nicht mitgekriegt habe, was da alles steht, dass ich nochmal dachte so, was stand denn da jetzt nochmal zurückgespult? Weil zum Beispiel stand da eben in dieser Auflistung auch sexuelle Inhalte und ich dachte,
Ja, das ist halt so eine, ich sag jetzt mal, Standardwarnung.
Ja,
für,
eben.
Also das ist halt, das kann dann vorkommen, aber muss nicht vorkommen, genau. Ja, ich weiß nicht, ich hatte die Diskussion mal, also ich bringe sie einmal noch mit rein, ich hatte die Diskussion mit Elle, die meinte, sie würde sich wünschen, dass man vielleicht so ähnlich wie man bei Fanfiction auf AO3 oder so, da gibt's ja so ein Tag-System, das also mit Schlagworten versehen ist, dass man so ein Schlagwortsystem auch für Serien hätte, dass man einfach gucken kann und sagen kann, okay, hier geht's um suizidale Gedanken oder was auch immer. Und dass man dann einfach von vornherein sagen könnte, okay, man will das nicht. Aber ich glaube, das ist eine schöne Vorstellung, aber ist natürlich ein bisschen zu weit gegriffen für das, was so ein Sender, Network, Streamingdienst, was auch immer, glaube ich, leisten kann oder will. Also das war auf jeden Fall eine Diskussion, die es hier gab. Und es gab natürlich auch die Diskussion, so ähnlich übrigens auch wie bei Yous und bei E-Chaps Tod und auch, wie sagt man, die wurden ja auch gefoltert zum Teil. Also da waren ja auch Szenen in Staffel 1, wo auch die Fans gesagt haben, muss das so explizit gezeigt werden? Und das war hier auch die Frage. Also muss man das so explizit zeigen, dass da eben PK steht und die Füße baumeln da so? Also, ja, ich weiß nicht.
Ja, naja, das ist, ich sag mal noch in Anführungszeichen, eine recht milde Darstellung aus meiner Wahrnehmung. Ne? So eine typische Darstellung, wie man das häufig eben in Filmen und Serien sieht.
Ja,
ja, also ich muss sagen, das mit E-Chip, das hatte mich damals schon ganz schön
wo
überrascht.
Ja auch die Augen so das rausgenommen worden sind, die Nadel in die Augen rein und so, das fand ich auch sehr krass. Ja.
Und wir sind da vorhin so ein bisschen drüber hinweggegangen, aber hier vorhin diese Kampfszene auf der La Sirena mit Elnor, natürlich wurde er aktiviert eben als Hologramm, um ja das Schiff und um alle quasi zu verteidigen gegen eben die Borg, gegen diese Borg-Attacke. Aber das war ja halt auch entsprechend, ne? Also ich meine, diese beiden Männer, die bekamen dann eben einen Kopfschuss, ne?
Ja, ja.
Das dachte ich auch, okay, also natürlich auch ein Thema, das Elnor so mit sich trägt, ne? Also auch klare Tötungstaktiken immer in Anwendung und so.
Ja, das ist schon richtig, ja. Naja, ich fand es jetzt persönlich nicht so schlimm, in Anführungszeichen. Für mich war das okay, das hat in der Folge funktioniert. Ich weiß halt nicht so genau, es gibt ja oft bei Serien, wo es eben um Suizid geht, am Ende dann eben noch so diesen Satz, und wenn sie selbst suizidale Gedanken haben, dann können sie die und die Hotline anrufen, etc. Das hatten wir hier jetzt auch nicht, gell, am Ende, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Es gab vorher noch mal, bevor es dann in diese Erinnerungsszenen ging, gab es vorher noch die Erinnerung, als die Borg so eine Leuchtgranate geschmissen hatten. Da fing er an, sich wieder zu erinnern, wie er zu Hause eben sitzt und meint, ob die Mutter nicht was mit ihm spielen könnte und so. Mhm. Und da sitzt er am Tisch als Jean-Luc Picard als Junge und spielt mit kleinen Figürchen und da liegen auch Schiffe, also Modellraumschiffe. Die NX-01 meine ich da erkannt zu haben und dran liegt noch ein anderes Modell. Und da unterhält sich ja Maurice auch mit seiner Frau. Sie möchte das nicht so gerne, ne? Sie möchte nicht vor ihrem Sohn irgendwie darüber sprechen, aber er meint, also quasi, dass jetzt quasi wieder so eine depressive Episode gerade startet, ne? Und das weiß ich nicht, wie achtsam das von ihm war oder nicht. Fand das in dem Moment eigentlich ja schon achtsam, dass er danach fragt. Weiß ich jetzt aber nicht, ob das dann in Anwesenheit des Kindes dann, wenn sie es schon auch nicht will, so gut war. Was auf jeden Fall ja von Anfang an in dieser Staffel immer wieder thematisiert wurde im Fandom. Also ich hatte das halt auch direkt schon bei Folge 1, ich weiß gar nicht genau, ich meine schon, im Kopf dieses Thema häusliche Gewalt. Und eigentlich scheint sich das in der Serie jetzt gar nicht so richtig, in Anführungszeichen, bewahrheitet zu haben, das zu sehen. Oder haben wir da zu viel reininterpretiert oder ist einfach der Spielraum da, das offen zu lassen? Oder
es ist abgeschwenkt worden. Also das war nämlich auch meine Vermutung. Meine Vermutung war tatsächlich, dass Picards Erinnerungen und so wie sie dargestellt worden sind, mit eben der Mutter, die auch in den Raum reingeschleift wurde und so weiter, dass es da um häusliche Gewalt geht. Und man muss dazu auch sagen, wir lesen ja auch sehr, sehr viel um die Serie drumherum immer. Und da hat Picard ja auch ein, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig vages Interview gegeben. Konnte ja nicht konkret werden, weil da die Serie noch nicht gelaufen war. Aber da hat er eben auch gesagt, dass er just in diese Season eben auch persönliche Dinge mit reinbringt. Und da hat er selber auch Erfahrungen mit häuslicher Gewalt gemacht. Und die möchte er mit reinbringen in die Serie. Sodass ich dann ehrlich gesagt, das Stichwort, muss ich dir ehrlich sagen, kam von Picard, also von Stuart, dass ich dann gedacht habe, ach ja, okay, häusliche Gewalt, das passt dann auch mit dem, was wir in der ersten Folge gesehen haben und so. Mhm. Und dann stellte sich ja aber heraus, dass die Erinnerung von Picard, also die Kindheitserinnerung ja sozusagen in, also verfälscht war in dem Sinne, weil er ja auch zum Beispiel die Erkenntnis hatte, das, was er als gewalttätig und bösartig interpretiert hatte, nämlich der Vater, der die Mutter wegsperrt, war ja eigentlich, um eben Picard und auch die Mutter sozusagen zu schützen vor sich selber oder vor Picard. Und da ist jetzt aber folgende Geschichte. Und ich finde das immer so schwierig, also das auszudrücken, was ich meine. Ich hoffe, ich hoffe, du verstehst mich. Aber also die Tatsache, dass in diesem Fall der Vater das gemacht hat, um, also im positiven Sinne, also dass da eine gute Intention dahinter steckt, bedeutet ja nicht, dass es nicht trotzdem auch vielleicht häusliche Gewalt gibt im Hause Picard.
Ja, und also gut gemeint ist halt auch nicht immer automatisch gut gemacht. Die Kritik ist ja schon durchaus da. Das ist keine so eine brauchbare Maßnahme, vor allem nicht für die Dauer, Frau dann einfach einzusperren und zu sagen, ja, die will ja keine Hilfe annehmen. Man weiß aber nichts um die Umstände. Ne? Das ist, wie gesagt, nur so ein kleiner Einblick. Man guckt jetzt hier mal so ein paar Sekunden rein. Wir wissen nicht, wie häufig das passiert ist, ob vielleicht, was weiß ich, ob er weggegangen ist oder sie über Nacht gelassen hat, um, was weiß ich, am nächsten Tag irgendwas zu initiieren. Vielleicht, ne, es ist die Möglichkeit für alles einfach da. Ich finde es nur ein bisschen schwierig. Also ich frage mich halt, also ich dachte halt auch gleich die Richtung. Wir kennen natürlich als Fans den Hintergrund von Patrick Stewart, ne, der das ja auch, ich sag mal, öffentlich ein Stück weit gemacht hat und aufgearbeitet hat, auch mit der Öffentlichkeit, wie das in seinem Aufwachsen war, mit seinem Vater, der traumatisiert aus dem Krieg wiederkam, seine Mutter geschlagen hat. Und das hat natürlich bei mir dann direkt irgendwie da eine Verknüpfung hergestellt. Und ich dachte, oha, in diese Richtung geht es. Mhm. Und wenn es so angedacht, weil so, wenn er das im Interview halt auch so sagte, dann frage ich mich, inwieweit diese Geschichte hier vielleicht ein bisschen eine schiefe Wendung nimmt. Also wenn es tatsächlich die Intention war, häusliche Gewalt auch zu zeigen, aber dann geht es in diese Richtung, dass es eben hier eine Krankheit vorliegt und das dann quasi so abbiegt, quasi die ganze Thematik. Das nimmt, das hätte dann für mich so ein bisschen Geschmäckle. Also das ist so eine Verschiebung, ne? Mhm. Die fände ich ungut. Also und wenn ich, also ich werde jetzt dann nächste Woche einfach auch nochmal einen komplett Rewatch machen und ich werde da sehr drauf achten, ob ich da vielleicht einfach von Anfang an zu viel rein interpretiert habe oder ob man uns versucht, das schon in die Richtung zu geben, gehen zu lassen. Also natürlich, ne, wie du gesagt hast, das sind einfach sehr verzerrte Erinnerungen. Wir erfahren ja auch, dass es teilweise eben so im Spiel, ne, wir haben, keine Ahnung, König und Königin oder Prinzessin irgendwie so gespielt und da waren Dämonen oder wie auch immer im Keller und das vermischt sich ja, ne? Also so die Krankheit, also quasi die inneren Dämonen eben mit diesem Spiel und das, diese Darstellung hier,
Also ich persönlich glaube, dass es tatsächlich absichtlich so gemacht ist, dass es offen gelassen wird, also dass da keine definitive Antwort drauf gegeben wird und dass wir absichtlich eben auch als Fans so zurückgelassen werden, dass die Chance ist, dass es eben nicht so ist oder dass es so sein kann. Mhm. Also das ist, glaube ich, dann absichtlich offen gelassen. Ja, schwierig. Ich persönlich glaube tatsächlich, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel reininterpretiert.
Ja, ich glaube es nämlich bei mir auch, ja. Naja.
Ja, eine Sache noch, bevor wir dann vielleicht uns nochmal Seven und Ravi zuwenden. Eine Sache war noch gewesen, die klassische Frage, ja, und wo ist Picards Bruder? Das war ist ja immer so die klassische Frage, die dann auftauchte. Und ich glaube, dazu muss man sagen, das hast du mehrfach schon, wir haben ja auch so ein bisschen außerhalb von Trackgasm drüber gesprochen, das hast du mehrfach schon gesagt, nämlich, dass Picard ja dass es um seine Erinnerung geht. Und in seiner Erinnerung ist sein Bruder eben nicht wichtig, vor allen Dingen nicht für diese Erinnerung. Und deswegen kommt er einfach nicht vor. Punkt.
Ja, ja. Also ganz am Anfang, als sie ins Chateau einziehen, ne, da ist er ja sehr unterwältigt, ne? Also, und seine Mutter versucht ihn damit zu beruhigen. Ach, Paris ist doch nur ein Beamen entfernt. Also wir sind ja gar nicht so weit ab vom Schuss, wie du jetzt denkst. Und wenn dein Bruder die Schulbank drückt und dein Vater in der Erde buddelt, dann machen wir es uns hier schön, wir richten uns den Wintergarten her und so. Also der Wintergarten war ja dann tatsächlich so ein Ankerpunkt, ne, wo sie dann eben zusammen auch in den Himmel geguckt haben und einfach eine gute Zeit hatten, Geschichten erzählt haben, die Scheiben bemalt und so, ne? Und also da wird er eben mal erwähnt, weil er ist natürlich immer lebend da. Und als sie eingezogen sind, muss er, denke ich, einfach auch noch jünger gewesen sein. Also so, finde ich, wird er auch dargestellt, da mit seiner Mütze und so. Und jetzt leben sie da vielleicht schon, ich weiß nicht, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahre oder so. Und ja, und diese Erinnerungsszenen, die sind halt sehr tief in ihm verwurzelt, in Kombination eben mit diesem Trauma, dem Verlust seiner Mutter und die selbst empfundene Schuld. Und da hat für ihn, glaube ich zumindest, sein Bruder halt überhaupt nichts drin zu suchen, ne? Ja. Deswegen, genau wie du sagst, deswegen ist er hier kein Thema. Und dass er das so mit sich ausmacht und so auf sich auch bezieht und selbst eben diese Schuld empfindet, all das kann natürlich noch mal mehr dazu geführt haben, dass das Verhältnis mit seinem Bruder so schwer ist.
Genau, weil das wollte ich nämlich sagen. Dieser Teil der Geschichte, der Kindheit von Picard, wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf das Verhältnis der Brüder untereinander. Denn dass das Verhältnis der Brüder ein schlechtes ist, das erfahren wir ja in TNG 402 in der Folge Family. Denn da treffen die Brüder ja aufeinander und deren Verhältnis ist eben nicht das Beste. Und ich glaube, das Verhältnis ist sowieso schwierig, aber das erklärt also nochmal zusätzlich, warum es vielleicht eben auch so ein schwieriges Verhältnis einfach ist. Weil ja offensichtlich, da bin ich mir relativ sicher, nicht nur Picard aus dieser Geschichte mit Namen herausgegangen ist, sondern mit Sicherheit auch sein Bruder. Ja, aber das nochmal sozusagen als ein kleines weiteres Licht, das sozusagen darauf geworfen wird. Und was hier auch, ich fand sehr herzzerreißend war, als Picard dann sagt, ja, er hat sich immer vorgestellt, seine Mutter, wie sie als alte Frau aussehen würde, beim Tee trinken und so weiter. Und das ist natürlich auch ein klassisches Easter Egg, wenn wir uns daran erinnern, an die Folge TNG 106, Where No One Has Gone Before. Da gibt's ja eben diese Vorstellung von Picard, beziehungsweise da werden Gedanken werden manifestiert sozusagen und da sitzt eben seine Frau, seine Mutter als alte Frau vor ihnen an einem Tisch und trinkt Tee.
Genau, mitten so im Gang auf der Enterprise. Genau, also genau. Der Reisende kam auf die Enterprise und das Schiff ist einfach ja urweit weggeschleudert worden, ne? Also in ein anderes Universum, in eine andere Galaxie. Genau, ich glaube durch mehrere Galaxien in irgendeine fremde, ganz andersartige Galaxie, wo Gedanken irgendwie wahr werden. Ne? Und plötzlich tanzt eine Offizierin Ballett in einem Frachtraum oder so und jemand anders hat irgendwie erlebt sein Trauma wohl erneut und oder sein Albtraum steht hinter Feuer und Picard schreit ihn an, denken Sie an was anderes, quasi ein Befehl und so. Und dann geht er in Gang entlang und sieht dort eben seine Mutter am Teetisch sitzen. Ja, und ist selbst auch ganz entgeistert, ne? Und das wirft natürlich auf diese Szene und auf seine Überraschung nochmal ein ganz neues Licht, ja.
Ich weiß nicht, komischerweise war das tatsächlich eine der Szenen in dieser Folge, die mich irgendwie mit am meisten berührt hat. Ich weiß auch nicht, weil das eben ja so dieser Wunsch nach alles soll wieder gut sein, sozusagen, ja. Ja, naja. Das zu Picard und eben das Trauma, das jetzt hier enthüllt wird, von dem wir eben erfahren, was es eigentlich ist. Wie gesagt, ich hätte es schöner gefunden, weil ich das in der letzten Folge gesagt habe, ich hätte es schöner gefunden, wenn diese ganze Geschichte um Picard, inklusive eben jetzt dieser Endpunkt, tatsächlich in einer Folge komplett erzählt worden wäre. Denn in der Folge, in der es ja die ganze Zeit um Picards Psyche geht und in denen sie eben auch eintauchen, wo Tully ihm ja auch hinterhergeht und so weiter, um ihn da rauszuholen, da hören wir ja an dem Punkt auf, wo er vor dieser Tür steht. Und da ist uns allen, glaube ich, klar gewesen, dass das irgendwann im Finale kommen wird. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn sie es da schon erzählt hätten, weil ich finde, dass wir einfach zu viel Story jetzt in die letzten 2, 3 Folgen gepackt bekommen. Mir hätte auch die Folge mit nur dem Kampf gegen die Borg gereicht.
Okay, spannend.
Kommen wir zurück zum Kampf gegen die Borg. Also wir haben Raffi und Seven, wollte ich sagen, die gegen die Borg kämpfen und Seven stellt sich dabei ziemlich geschickt an und Raffi lobt sie und da bekommen wir nämlich was zu hören, was sich vielleicht auch der eine oder andere gefragt hat, nämlich warum Seven denn bei den Rangers gelandet ist und eben nicht bei Starfleet, wo sie vielleicht hätte auch landen können. Und da stellt sich raus, ja, also Seven wollte wohl, nachdem die Voyager zurückgekehrt ist, Starfleet beitreten, aber Starfleet wollte sie nicht, weil sie eben eine ehemalige Borg ist. Und also ganz klar eigentlich Diskriminierung. Janeway hat sich dann tatsächlich auch noch enorm für sie eingesetzt und wollte sogar zurücktreten, wenn Seven eben nicht Starfleet reingenommen wird. Aber sie ist dann am Ende eben zu den Rangers gegangen und hat da ihre Erfüllung gesucht. Und das erklärt aber nochmal deutlich, also ich finde, wir haben ja schon die ganze Staffel hindurch eben Seven, die sozusagen immer die Ausgestoßene ist, ja, also sie sagt selber ganz am Anfang, sie fühlt sich beobachtet, alle gucken sie an, sie hat ja noch die Borg-Implantate auch und dann springen sie an der Zeit zurück und dann hat sie ja die Implantate nicht mehr und dann sagt sie, und dann siehst du ja, wie sie aufblüht und auch mit Leuten plötzlich interagiert und richtig sozial wird und so weiter und Raffi ja auch sagt, also wenigstens einer fühlt sich hier wohl, ja, in dieser Zeit und das ist so die Problematik und sie sagt ja auch immer wieder, dass sie sich eben unwohl fühlt und dass sie in der Gesellschaft geschnitten wird, eben dafür, dass sie eine Ex-Borg ist und dass sie auch nicht verheimlichen kann, dass sie eine Ex-Borg ist, weil sie eben diese Implantate auch nicht verheimlichen kann. Ja.
Gut, jetzt muss ich sagen, also mein persönliches Kopfkino ist so ein bisschen, dass sie es halt vielleicht auch schnell aufgegeben hat, wobei ich es auch hart fände, irgendwie zu denken, naja, dann muss man halt noch ein bisschen länger warten, bis die dann rumgekriegt sind, ne? Also wenn da eine Janeway mit
rumtritt. Aber selbst wenn Janeway, ich wollte gerade sagen, und wenn sie aber selbst dann nicht nachgeben, also dann,
Ja, vielleicht war es da quasi schon zu spät, dass Seven dann da diesem ganzen Vorhaben schon den Rücken gekehrt hat, was ich komplett verstehen kann, ne? Also ich finde das sowieso nur ein Ding, wie jetzt auch, wie in der ersten Staffel thematisiert wurde, wie mit X-Bees, ne, so haben sie sich ja dann selbst genannt, auf dem Artefakt, auf dem Kubus, umgegangen wurde und so dieses Ganze drumherum und aber auch, was wir so im Raum der Rangers gesehen haben, ne, Bejazeln und dieser Handel mit den Implantaten und allem, also dass die Leute abgeschlachtet werden, du hattest das ja mit Ichab jetzt eben schon wieder erwähnt, ne, also unglaublich, ja, und da habe ich mir noch sehr viel erhofft und habe dann jetzt hier eben auf diese Staffel und die neuesten Entwicklungen hier mit Jurati, Borg Queen dann auch nochmal viel Hoffnung jetzt hier reingelegt.
Wir zögern immer ein bisschen, ihr mögt es hören, denn wir haben ja die 2 Szenen jetzt auch schon gesehen und wir sind immer am überlegen, oh, was können wir schon sagen und was können wir noch nicht sagen. Ja, aber das fand ich auf jeden Fall nochmal einen interessanten Hintergrund zu Seven, den wir da erfahren haben und der eben auch klar macht, warum sie dann am Ende bei den Rangers gelandet ist. Und es gab noch eine Kleinigkeit, das kann sein, dass ich da überinterpretiere, aber sie kämpfen ja eben, wie gesagt, gegen die Borg oder gegen die neuen Borg oder wie auch immer, Borg Light sozusagen. Und dann stehen sie ja da irgendwie da und sie meinte, hoch super, das schaffen wir schon. Wir haben ja nur irgendwie 50 Meter zu rennen und wir haben irgendwie, keine Ahnung, eine Waffe, einen Nagel und einen Eispickel. Weißt du, so kriegen wir schon irgendwie hin. Und da stand ich so und dachte, Moment, ist das eine Clue-Referenz? Also in Deutschland hieß das Spiel Cluedo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da muss man einen Mörder finden und am Ende ist dann sozusagen, es war der Gärtner mit dem Eispick im Wald sozusagen. Also nach dem Motto, ja, es war Seven mit dem Eispick auf dem Weingut. Also so hatte ich das irgendwie, ich hatte so einen kurzen Cluedo oder Clue-Moment, als sie das so sagte. Keine Ahnung, es war vielleicht zu viel rein interpretiert. Auf jeden Fall, dieser Kampf scheint ja sehr gut zu funktionieren. Raffi und Seven sind halt auch einfach toll. Also ich mag die beiden, die haben eine tolle Chemie, die funktionieren super zusammen. Und was ich auch schön finde, ist, dass Raffi auch nicht sich zu schade ist, Seven auch einfach zu loben. Also dann zu sagen, Mensch, du wärst so ein guter Captain gewesen auch. Also dann einfach auch so freimütig das so zu sagen, ohne irgendwie sich weiter auch Gedanken zu machen. Und ja, das ist irgendwie nett. Kommen wir mal zurück. Also wir haben dann eben Raffi und Seven, die ja jetzt, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzuschwenken, zu Elnor und dem aufgeschlüsselten Schiff. Die haben ja jetzt also das Schiff entschlüsselt und auf die Gefahr hin, dass die Borg Queen jetzt eben auch reinkommen könnte in die Systeme des Schiffes. Aber sie haben das gemacht, weil sie damit alle Borg auf dem Schiff aus dem Schiff rausbeamen können und dann beamen sie die in die Wände von diesem Kellergewölbe unter dem Chateau. Ja, geil irgendwie, oder? Also es war schon irgendwie, ja. Es war ein interessantes Bild. Ja, ja, genau. Naja,
also ich hätte sie dann vielleicht auch einfach gar nicht mehr materialisiert und den Musterpuffer gelöscht.
Ja, irgendwie sowas. Oder unter die Erde oder wo auch immer. Also es war so ein bisschen, vor allen Dingen frage ich mich dann so im Nachhinein, also irgendwann muss ja Picards Familie dann auch mal die Borg in den Wänden entdeckt haben, oder? Also so ein bisschen, naja, okay, egal. Wir fragen uns jetzt einfach nicht. Ja, und dann sagt eben Elnor, alle Borg sind weg, es ist nur noch ein Borg auf dem Schiff und wir alle voll erleichtert, Gott sei Dank nur ein Borg. Und dann fällt uns allen ein, oh mein Gott, der eine Borg ist die Borg-Queen. Weißt du? Dann kam ja nämlich die Borg-Queen nämlich durch die Tür marschiert und sie wollten sie auch wegbeamen und stellen fest, nee, geht nicht, sie hat so ein, ich sag jetzt mal Beamschutz, ich weiß gar nicht mehr, wie das offiziell hieß, so ein Emitter oder was auch immer, der davor schützt, dass sie weggebeamt werden kann. Dann versucht Elnor kurz mal gegen die Borg-Queen zu kämpfen, aber irgendwie ist das alles nicht ganz so einfach. Und dann knockt die Borg-Queen Raffi aus, also Raffi ist nur in Anführungszeichen dann ohnmächtig, aber Seven verletzt sie richtig. Also mit ihrem einen von ihren Tentakel geht sie ja so in den Magen quasi so, also fährt sie so in den Magen rein. Also es ist wohl wirklich so, dass Seven da am Boden verletzt liegt und man denkt, sie stirbt jetzt. Ja. Und, da hat Marcel gefragt gehabt, warum wird Raffi nur ausgenockt, aber Seven wird wirklich so tödlich verletzt? Und da wäre meine Theorie, weil die Geschichte mit Seven persönlich ist. Mit Raffi hat die Borg Queen kein Beef, aber mit Seven hat sie Beef.
Ja, ja.
Die hat es gewagt, sich rauszulösen aus dem Kollektiv und eigenständig zu machen und sich gegen sie zu wenden und ja.
Ja, und immer auch aktiv gegen sie zu kämpfen, ne? Da war ja einiges in Voyager dann.
Also die haben eine Story.
Genau, auf genau. Jeden Fall. Das ist, ich denke auch, es ist persönlich, genau. Und also vielleicht hat sie, ja, also ich dachte gerade, vielleicht sieht sie Seven in dem Moment auch als größere Bedrohung, ne? Also Raffi einfach nur so wegzukicken quasi und Seven so in den Bauch, also so eine Bauchwunde, die muss ja ganz schön heftig, also sie sieht heftig aus jetzt hier und das ist ja eigentlich auch das, was wo man immer sagt, dass es sehr gefährlich ist, ne? Das, ja. Weil dann so viel Blut und naja. Ja, ich denke auch, das ist persönlich, genau, ganz genau.
Und ich meine, das Ganze wird jetzt aufgelöst, indem ja eigentlich, also wir gehen davon aus, Seven stirbt und dann gehen aber tatsächlich, ich sag jetzt mal, Jurati und die Borg-Queen in Verhandlung miteinander und Jurati appelliert eben an die Borg-Queen. Sie schlägt ihr vor, dass sie ja Spezies assimilieren könnten, die sozusagen die Assimilation wollen, also die diese Hilfe brauchen, weil sie sterben, weil sie irgendwie krank sind oder was auch immer. Also dass sozusagen, dass da eine neue Borg-Philosophie gefahren wird, dass man also nicht die Leute unterjocht, sondern dass man die Spezies nimmt, die man möchte.
Also die selbst möchten.
Wenn sie sich sozusagen darauf einlassen könnten, dass sie das so machen, dann würde sie sich sozusagen komplett mit der Borg-Queen verschmelzen, oder? Also sie würde sich nicht weiter wehren und würde dann quasi mit ihr eins werden. Und sie hätte aber als Bedingung dann noch dazu, dass Seven gerettet wird, oder? So habe ich das doch richtig in Erinnerung. Aber wichtig ist, dass Jurati eben an die Borg-Queen appelliert, dass es eben eine andere Art von Borg geben könnten. Dieser Appell ist eigentlich auch so ein kleiner Appell an Demokratie kontra Diktatorship eigentlich, oder? Also kontra Diktatoren auch, weil man könnte ja also vielleicht diesen Großvergleich machen, apropos Weltlage etc. Also wenn wir sagen, Star Trek hat ja auch immer irgendwie so ein bisschen Bezug zu dem, was aktuell in der Welt passiert. Nichtsdestotrotz lässt sich die Borg-Queen eben darauf ein. Also sie rettet Seven, aber sie sagt, es hat seinen Preis. Und dann kommt sie ja mit ihren Tentakeln und hilft da irgendwie Seven. Und ich habe wirklich für eine Sekunde gedacht, wir kriegen vielleicht doch Borg-Queen Seven. Weil wir waren ja, also wir waren ja, es war ja, wir wussten ja, dass am Ende eben diese Borg-Queen auftaucht mit dieser Maske und wir haben ja alle gedacht, das ist Jurati mit dieser, unter dieser Maske und ich habe aber gedacht, wäre das nicht wirklich mal eine krasse Wendung, wenn es Seven wäre, ja? Und ich meine, ich habe nicht wirklich damit gerechnet, aber in dem Moment, in dem dann die Borg-Queen da ankam mit ihrem Tentakel, dachte ich, oh mein Gott, vielleicht kriegen wir doch Borg-Queen Seven und Jurati ist sozusagen dann die Drohne für Seven. Aber so war es dann natürlich nicht, sondern Seven ist gerettet worden, indem sie wieder zur Mini-Drohne gemacht wurde oder was auch immer. Also sie hat halt wieder ihre Implantate.
Genau, einfach borgifiziert, XP, ja. Wie auch immer.
Genau, also sie ist im Grunde genau wieder das, was sie am Anfang ja auch war und was sie ja aber nicht sein wollte. Also das ist ja das, was so schlimm da an dieser Geschichte ist. Wobei ja dann Seven eigentlich relativ gelassen darauf reagiert und dann sagt, ja, sie kommt damit zurecht. Also Raffi fragt sie ja nur noch, kommst du, ist es in Ordnung für dich? Was ich auch irgendwie nett finde, weil wenn jetzt Seven gesagt hätte, nein, was hätte denn Raffi machen wollen? Ja, aber es ist natürlich klar, man fragt, geht's dir gut? gut. Und Seven sagt dann, ja, nee, das ist schon in Ordnung. Also.
Naja, sie hatte jetzt mal einen Ausflug in ein anderes Dasein, ne? Und hat sich mal selbst neu erleben können, so unbeschwert, einfach weil sie auch glauben konnte, dass andere ihr neutral begegnen oder offen begegnen, ne? Denn also ich will das nicht kleinreden, dass ihr, was ihr passiert in ihrem Erleben sonst, ne? Aber manchmal, also so ein kleines Stückchen ist es natürlich auch die eigene Haltung, mit der man reingeht. Und das jetzt auch nochmal zu sehen, ne? Also natürlich ist der Aspekt, von dem sie weiß, der auch der Stein des Anstoßes ist, der ist ja jetzt gerade nicht da gewesen, ne? Und dann ist es natürlich auch in Anführungszeichen ein einfaches, so ein anderes Miteinander zu erleben. Aber das mal erfahren zu haben, glaube ich, war für sie auch ganz wertvoll, zu sehen, wer sie wäre, wenn sie nie assimiliert worden wäre, ne?
Ja, ja.
Und ein Stück weit, denke ich, weiß sie auch, dass eben diese durchlebte Assimilation und auch die, ja, auch die Fähigkeiten, die sie damit hat, also wie zum Beispiel, dass sie den na, diesen, wie nannte sich also der Slingshot? Nein.
Diese Zeit.
Die Zeitreise nicht berechnen konnte.
Ja,
ne? Was sie
ja,
sonst
ja, ja.
vielleicht hätte selbst berechnen können, ne? Also einfach dadurch ja auch gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten besitzt, die sie sonst nicht hätte, ne? Und ich glaube, das war noch mein eigenes. Also ich meine, das
so ein Aufwachmoment oder
so ein Aufwachmoment. Ich denke, das ist ja sowieso das Thema der Staffel. Da werden wir bestimmt jetzt in der nächsten Folge ja dann auch nochmal drauf gucken. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt ganz, ganz wichtig, dass sie wieder zu dem wird, der sie eigentlich ist. Ne? Also dass man ihr nicht das wegretuschiert oder dass man sie nicht reparieren muss oder angleichen muss an eine bestehende Mehrheitsgesellschaft, um sie zu einem glücklichen Menschen oder zu einem akzeptierten Menschen zu machen. Sie ist als das, was sie immer war oder was sie ist, komplett in Ordnung so. Ne? Und deswegen finde ich das so einen wichtigen Aspekt, dass sie ihr eben wieder zurück zu dem geworden ist, der sie eben war von Anfang an.
Genau, ich habe nämlich auch das Gefühl, dass sie durch diese Erfahrung jetzt eben den inneren Frieden mit sich selber geschlossen hat und dass sie jetzt so in sich ruht, so wie sie ist, dass sie eben da viel besser auch mit der Außenwelt reagieren kann oder interagieren kann, genau. Mhm. Ja, das fand ich auch super, ja.
Was natürlich nicht bedeutet, dass die Probleme mit anderen oder die eben komisch auf sie zukommen oder sie ablehnen, diskriminieren aufgrund eben das, was sie darstellt oder was sie ist und auch natürlich auch ein Stück weit mit dem, was sie an Erinnerungen triggert bei den anderen, ne? Dass das deswegen nicht vorhanden ist. Aber ich glaube, sie konnte noch mal so ein bisschen pausieren in dieser Belastungssituation und kann dem jetzt noch mal anders gegenübertreten. Aber ganz wichtig müssen die anderen auch von sich aus anders darauf reagieren. Und da steht dann noch was bevor.
Was wir aber hier auch nicht vergessen dürfen zusätzlich, wir sehen hier tatsächlich die Geburt neuer Borg. Also wir haben eine komplett neue Borg-Philosophie. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Borg-TM, ja, der Feind schlechthin in TNG, dass wir die Borg nochmal anders zu sehen bekommen. Mhm. Und das war ja auch ein Aspekt, der tatsächlich auch schon mal zur Sprache kam, als das damals in TNG lief und so, dass man sich gefragt hat, Mensch, wenn die Borg nur einfach Spezies nehmen würden, die vielleicht auch einfach Borg werden wollen. Ich meine, der Gedanke war ja jetzt gar nicht so abwegig, ja. Mhm. Aber nee, sie haben sie ja immer quasi gewaltvoll ihrem Kollektiv hinzugefügt, ob sie eben wollten oder nicht. Und wir sehen hier also erstens die Geburt von einer neuen Borg-Philosophie auch. Das heißt, das finde ich super, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass just dieser alte Feind nochmal in so neuem Licht einfach, ja, erscheinen kann überhaupt.
Also ich ehrlich gesagt finde, das war echt längst überfällig. Und genauso wie auch der Umgang mit den Borg oder mit XBs, mit ehemaligen Borg-Drohnen. Genau auch der Umgang von unserer Seite quasi aus, auch der, dass der sich ändern musste.
Ich hatte aber auch
jetzt
gegeben,
muss, das
gesagt.
War auch lange überfällig. Ich war echt enttäuscht nach der ersten Staffel, wie da der Umgang war und das alles. Das war so unachtsam, das war so ungut für mich irgendwie. Also ich weiß nicht, ich podcaste ja bei Trekkipedia und wir hatten vor einiger Zeit eine Folge über Borg und da haben wir das versucht, wirklich von allen Seiten so ein bisschen zu betrachten. Und ja, da ist wirklich noch was offen quasi und das sehe ich jetzt hier tatsächlich anglimmen, ne? Dass da eben jetzt diese Reform ansteht quasi, also sowohl aus den Borg heraus eine Änderung im Verhalten oder im Auftreten, als auch hoffentlich dann im Außenblick.
Mhm. Aber das Problem, das ich dabei hatte, war auch so ein bisschen, die Borg waren natürlich immer der Endgegner, sie waren der Feind. Und dann personifiziert natürlich auch durch die Borg-Queen. Und die Borg-Queen war dann am Ende aber auch irgendwie einfach nur, ich sag jetzt mal, böse in Anführungszeichen. Und das hat es so schwierig gemacht. Also natürlich habe ich auch gedacht, da muss irgendwas passieren, aber ich hatte ehrlich gesagt aufgegeben, dass das nochmal passieren wird, weil es war halt einfacher, die Borg einfach nur als böse Bösewichte darzustellen. Punkt aus, weißt du? Mhm. Und was ich ganz nett finde noch, wir haben hier ja quasi also nicht eine eine Jurati bekommen, die borgifiziert wurde oder assimiliert wurde, sondern wir haben quasi eine Borg-Queen bekommen, die juratifiziert wurde, sozusagen.
Naja, beide ja, ergeben eben zusammen was
ja,
Neues.
Genau, ja. Mhm. Genau. Und das fand ich auch so nett dann noch mit dem Gespräch am Ende, dass dann eben, ich weiß gar nicht mehr, wer es ist, ich glaube, Ruffy sagt dann zu ihr, also bist du noch unser Freund, steckt da noch unser Freund in dir drinne? Und er sagt sie, ja, das bin ich. Ich bin halt anders. Also ich bin ja und nein. Also wir haben eben jemanden Neuen dann. Jetzt wehren sich die zwei Hälften nicht mehr, sondern sie verschmelzen eben zu einem, ja. Wir werden dann übrigens am Ende auch dagelassen, also die Verhandlungen sind abgeschlossen, Seven ist gerettet und die Borg-Queen darf dann sich die La Serena nehmen, also das war auch Teil des Deals, dass sie die eben haben darf und dann fliegt die Borg-Queen eben mit der La Serena weg, aber hinterlässt ihnen noch eine kryptische Nachricht, sie sagt nämlich, there must be two Renees, one who lives and another who dies, bevor sie dann eben wegfliegt. Es muss zwei Renees geben, eine die lebt und eine die stirbt. Dann sitzt du da so als Zuschauer und fragst dich, was? Wie bitte? What? Ja, und da ist halt die Frage, was bedeutet das? Und ich hatte ja persönlich vermutet, dass es vielleicht heißt, dass wir, also es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, die man interpretieren kann, von zwei Zeitlinien oder was auch immer. Ich hatte jetzt vermutet, dass vielleicht irgendwie so eine Pseudo-Geschichte gemacht wird nach dem Motto, René hat so erlebt was anderes als das, was der Öffentlichkeit präsentiert wird. Also was weiß ich, sie macht die Mission und auf der Mission passiert was, aber der Öffentlichkeit wird dann vielleicht was anderes erzählt, dass vielleicht dann in Wirklichkeit, also dass der Öffentlichkeit vielleicht erzählt wird, René stirbt, aber in Wirklichkeit ist sie nicht tot. Das waren so meine Gedanken, in die Richtung ging das so, was ich mir gedacht hatte, was das heißen könnte. Ich weiß nicht, du hast ja jetzt 2.10 auch schon gesehen und weißt ja eigentlich, was passiert, aber erinnerst du dich, ob du noch irgendwelche Gedanken hattest bei dieser Prophezeiung?
Ja, also ich hatte das auch getwittert letzte Woche, deswegen kann ich es auch voller Überzeugung sagen. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es einen Stellvertreter, eine Stellvertreterin geben muss und ich hatte gedacht, Talyn wird für sie in die Bresche springen und das Feuer sozusagen löschen oder das Eisen aus dem Feuer holen, was auch immer das Problem sein wird, damit für René denn der einfache Weg zu.
Aha. Ja, spannend. Vor allen Dingen, ich habe mich dann auch noch gefragt, was ja jetzt gar nicht mehr erwähnt wurde und das hat mich schon ein bisschen skeptisch gemacht. Es gibt ja immer noch diesen Mikroorganismus, den ja René in der Original-Timeline ja entdeckt. Der wird ja auch nicht mehr erwähnt. Da dachte ich, der muss bestimmt auch noch irgendeine Rolle spielen. Also wir sind mit ganz vielen offenen Fragen am Ende dieser Folge sitzen gelassen worden. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, was wir vielleicht noch zum Abschluss kurz erwähnen könnten, sollten, müssten, ist natürlich Rios und Ramirez und Ricardo, denn die hatten ja auch so eine Mini-Story. Also Rios hat ja versucht, eben denen zu helfen und Sachen reinzubeamen und rauszubeamen und Waffen und was nicht alles und hat dabei eben versucht, ja Ramirez und Ricardo zu schützen. Und da kommt es ja auch zum Gespräch zwischen Ramirez und Rios, wo dann irgendwie ja Ramirez auch also sehr, sehr doll mit Rios flirtet und dann eben sagt, ja, also wer sagt denn, dass das nicht vielleicht dein Schicksal ist, dass du in der Vergangenheit bleiben solltest? Also wer sagt denn, dass du nicht vielleicht hier bleiben solltest, dass es von vornherein so gedacht ist? Und Rios so, nein, das kann nicht sein und so. Aber ich glaube, dass Ramirez das so sagt, also erstens markiert sie damit ja schon, dass sie ja eigentlich gerne hätte, dass Rios in der Vergangenheit bleibt. Und zweitens wäre das ja so ein klassisches Zeitparadox. Also die Zukunft, wie ich kenne, ist eigentlich nur passiert, weil ich irgendwann in die Vergangenheit gereist bin und dann da geblieben bin oder was geändert habe. Und daraufhin hat sich das so erst entwickelt, dass das sozusagen passiert, was jetzt passieren könnte. Also das ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber es gibt diese Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gibt diese Szene, wo Julien Begier in den Turbolift einsteigt zusammen mit Miles O'Brien und dann ist da so eine auch von Starfleet, so eine junge Frau und dann flirtet er ein bisschen mit ihr und dann stellt sie sich vor und sagt, wie sie heißt und dann steigt sie aus und dann bleiben Julien Begier und Miles O'Brien im Aufzug drin und dann guckt Julien Begier ganz angestrengt und dann fragt Miles, was ist denn los? Und dann sagt Julien, ich glaube, meine Urgroßmutter hieß mit Mädchennamen genauso wie die Frau, die hier im Aufzug stand. Die so, oh mein Gott, vielleicht war das meine Urgroßmutter. Oh mein Gott, vielleicht hätte ich mit ihr flirten sollen und vielleicht hätte ich ja, also vielleicht hätten wir uns ja daten sollen und vielleicht hätte ich ja quasi meinen eigenen Urgroßvater gezeugt. So, also das ist so dieses klassische Zeitparadoxon nach dem Motto, ich muss in die Vergangenheit, um was zu machen, was dann erst dazu führt, dass ich überhaupt existiere. Und das ist genau diese Zeitgeschichte, die wir hier, wo ich hier hatte, wo ich dachte, okay, Moment.
Ja, ja. Also diese selbsterfüllenden Zeitreise.
Genau.
Naja, also auch tatsächlich selbsterfüllende Zeitreisegeschichten, ne? Also die tatsächlich passieren mussten, ja, damit es dann eben dazu kommt, dass. Das haben wir ja auch sehr häufig in Star Trek, also auch gerade bei dieser Tribbles-Folge, ne?
Ja,
da ist es
ja
ganz genauso auch.
Ja, ja. Und ich habe das so und ich dachte so, oh verdammt, jetzt fängt es wieder an, weil ich kriege ja irgendwann Knoten ins Gehirn. Man kriegt da einfach bei so diesen Zeitsachen Knoten in die Gehirne.
Ja. Na, man muss noch dazu sagen, dass Rios ja relativ zu Anfang, also nachdem sie es vom Schiff runtergeschafft hatten zum Chateau, dann auch relativ bald schon angeschossen wurde und Picard wollte, dass Talin mit ihrem Transporter dann die kleine Truppe, die kleine Familie in Anführungszeichen, dann zu sich in die Wohnung schickt, ne, und dann eben auch den Transporter blockiert, so dass er nicht wieder zurückkommen kann. Und er hat eine ganze Weile gebraucht, also ziemlich viel von der Folgenhandlung hat er damit dann zugebracht, den Transporter wieder klar zu machen, dass er sich wieder hinbeamen kann, um Picard und Konsorten zu helfen. Und es hat ihnen natürlich dann viel Zeit in der Wohnung gegeben, um verarztet zu werden und miteinander darüber zu sprechen und so weiter, ja. Mhm.
Ja, aber offensichtlich, also ist es Liebe. Es ist ja, ich habe ja, also diese ganze Storyline, die ist mir so ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, aber ist okay.
Ich mag die gerne.
Lass sie, ist in Ordnung. Was wir hier, glaube ich, rausnehmen können mit ist, also ich denke, Elnor ist definitiv raus jetzt aus der Season und also das war zumindest meine Vermutung und ich meine Corey eigentlich auch. Das sind zwei Figuren, von denen ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet hätte, dass sie nochmal auftauchen. Ja, also ganz ehrlich, diese Episode hätte für mich auch durchaus die Endepisode der Staffel sein können. So mit dem Endpunkt dann, dass sie jetzt eben in der Vergangenheit gefangen sind und da leben müssen. So, das hätte für mich auch funktioniert. Wir haben noch eine Folge offen und da passiert auch noch eine ganze Menge, die das Ganze noch schön rund abschließt. Aber es hätte für mich auch hier Schluss sein können.
Aber dann wären auch viele Fragen offen geblieben.
Ja, ganz ehrlich, ich habe so viele Fragen, die noch offen sind, dass ich glaube, das wäre egal gewesen. Aber so grundsätzlich ja. Ja, das war so 209. Ich weiß nicht, gab es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, haben wir vergessen, müssen wir vielleicht noch ganz dringend erwähnen? Oder haben wir im Großen und Ganzen eigentlich alles so erwähnt, was wichtig war für die Folge Hide and Seek?
Ja, ich denke schon, dass wir das erwischt haben. Also mit Sicherheit gibt es immer noch mehr, ne?
Ja, aber, na klar.
Ja, jetzt in dem Rahmen ist das völlig ausreichend, denke ich, ja.
Ja, wunderbar, sehr gut. Dann erstmal danke dafür. Wir haben das ja jetzt alles ein bisschen von hinten sozusagen aufgezogen, weil diese Folge ja sozusagen einen anderen Anfang hatte als dann den eigentlichen Folgenbesprechungsteil. Deswegen setzen wir jetzt einfach unseren Gastvorteil kurz mal ans Ende. Also wenn du magst, darfst du noch 3-4 Sätze zu dir natürlich sagen. Ich habe dich einfach jetzt mal so ganz selbstverständlich mit Hallo, hier ist die Tanja, wir besprechen jetzt die 209 reingeholt. Du warst ja auch schon mal bei uns zu Gast und ich auch irgendwie davon ausgehe, Mensch, Tanja, die kennt man doch. Also im Star Trek-Fandom, im Deutschen kennt man die, aber sag gerne noch ein paar Worte zu dir.
Genau, dachte ich auch, ne? Also wer Trekgasm hört, der kennt mich doch schon.
Na, aber es gibt bestimmt vielleicht auch Leute, die die Folge vielleicht jetzt als erstes hören von Trekgasm. Das kann natürlich sein.
Genau, ich war vor 2 Jahren schon mal da zur 6. Folge der ersten Staffel Picard. Mhm. Ja, also ich bin Tanja und mein Twitter-Handle ist @taotica. Man kennt mich als Tautau auch, wie du sagst, im deutschen Star Trek-Fandom so. Und genau, ich podcaste bei Trekkipedia und auch als festes Mitglied bei 4 unter Deck. Da geht es rein um Lower Decks und bei Trekkipedia so um übergeordnete Themen, wo wir uns mal anschauen, wie es zum Beispiel mit den Borg so aussieht in Star Trek bisher. Genau, ja.
Ja, super. Ich werde die Folge, also deine Podcasts und auch deine Homepages und Twitter-Handle etc., die sind alle bei uns in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne nochmal schauen und ich schmeiß dann auch die Folge mit den Borg nochmal mit rein.
Danke, okay. Und wo ich auch regelmäßig immer wieder mal dabei bin, wenn es um Star Trek oder ähnliches geht, das ist Data sein Hals. Mit denen hatte ich auch die erste Staffel Picard vor 2 Jahren besprochen und jetzt zu der 2. Staffel bin ich auch wieder dabei.
Gut. Ja, sehr schön. Dann ist das für die Folge 209. Und du wirst ja dann auch für die 210 wieder bei uns zu Gast sein. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Kritik habt oder Anmerkungen oder vielleicht auch mal als Gast vorbeischauen möchtet, dann schreibt uns gerne an. Entweder unter trackgasm.de auf unserer Homepage oder per Twitter oder per E-Mail. Alle Daten dazu findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Homepage. Alles klar, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.